Logischen Reflexion kommen dann ja noch auf die medizinische zu sprechen. Es geht mir jetzt um die nächste Frage. Also erste Frage war ja, Gentechnologie ist nicht natürlich. Also das heißt ein Vorwurf gegen die Gentechnologie, die man häufig hört und der aber eigentlich so nicht realistisch begründet ist. Der zweite Vorwurf ist, in der Gentechnologie spielen die Forscher Gott. Und deshalb ist sie schlecht. In der Debatte um die Gentechnologie ist tatsächlich eine ungeheure Dynamik und Verführbarkeit zu erkennen, die vielen Menschen Angst und Hoffnung zugleich macht. Krankheiten besiegen ist natürlich gut, von Leiden und vielleicht sogar vom Tod zu erlösen ist ja auch gut. Und das klingt ja fast so ein bisschen nach Gottebenbildlichkeit. Also da wir sein wollen wie Gott, was der Mensch schon von Anfang an hat, das spiegelt sich hier ein bisschen wider, wobei das ja nicht nur im Bereich der Gentechnologie ist, sondern das betrifft den Menschen als solchen ja generell. Und ich habe euch ja, glaube ich, vorgestern im Zusammenhang mit der esoterischen Medizin von jenem Neil Donald Walsh erzählt. Der hat ja das sogar insofern umgesetzt, dass er noch weit über diese Forscher hinausgeht. Dass er nämlich sagt, er sei Gott. Gott hätte ihm gezeigt, er selbst sei Gott in den Gesprächen. Und das meint er nicht nur als Witz, sondern er meint, es sei wirklich so. Also insofern sehen wir, diese Überheblichkeit des Menschen finden wir nicht nur in der Gentechnologie, sondern finden die durchweg in allen Lebensbereichen, weil das die Versuchbarkeit des Menschen generell ist. Also hier können wir sagen, das ist nicht speziell nur für die Gentechnologen. Medien und Forscher schüren gerade bei der Gentechnologie noch den Erwartungsdruck dabei, die Erwartungshaltung der Bevölkerung. Durch Gentechnologie könne Krankheiten besiegt, der Tod weit hinausgezögert, der Hunger in der Welt zurückgedrängt, die Fähigkeiten des Menschen erweitert werden. Manche Forscher sehen sich geradezu in dem Bereich eines lebensschaffenden Gottes, weil sie jetzt bessere Schöpfungen herstellen kann als der biblische Schöpfer. So beispielsweise hier Zitat, wir sind, wenn wir bessere Menschen erschaffen können, indem wir ihnen neue Gene verleihen, warum sollen wir es dann nicht tun? Wenn wir unser Wissen nicht nutzbar machen würden, hätten wir ein ethisches Problem. Zitat von James Watson, den ich schon gestern mal erwähnt habe, Nobelpreisträger, also nicht irgendwer. Wenn wir die Möglichkeit haben, das zu verbessern, dann sollten wir das auch tun. Die Ethik muss sich der Wissenschaft anpassen und nicht umgekehrt. Forschung eines Aussage eines Gentechnologen. Die sagen, was möglich ist, erst müssen wir das ethisch auch rechtfertigen. Müssen wir doch nicht an der strengen Ethik stecken bleiben. Das werden wir doch bei der Stammzellenforschung haben. Bei der Stammzellenforschung, große Diskussion, wir haben neue Forschungsmöglichkeiten, jetzt muss die Ethik sich verändern. Und hier merken wir, ist natürlich der Größenwahn und die Sünde des Forschers. Nicht der Gentechnologie, aber jeder Forscher will erst einmal die Regeln, die ihm hinderlich erscheinen, ablehnen. Aber das ist ja genau dasselbe. Jemand, der Ehebruch betreiben will, der will die Regel des Ehebruchs abschaffen. Jemand, der lügen will, will die Regel des Lügens abschaffen, weil das besser geht ohne. Und so wundert es uns natürlich nicht, dass ein Gentechnologe, wenn er an ethische Grenzen stößt, die am besten weghaben will, damit er weiterarbeiten kann. Aber das ist nicht typisch Gentechnologie, das ist typisch Mensch. Deshalb dürfen wir nicht die Gentechnologie damit bewerten. Weiteres Zitat, ich habe jetzt mehr Zitate solcher Genforscher. Bald wird es eine Sünde sein, wenn Eltern ihr behindertes Kind zur Welt bringen. Die zunehmende Möglichkeit der pränatalen Diagnostik, also vorgeburtlichen Diagnostik, zur Vermeidung von bestimmten Erkrankungen, erlegt den Eltern eine moralische Verantwortung auf. Robert Edwards, Vater des ersten Retortenbabys. Also hier auch ein renommierter Forscher. Noch interessanter fand ich die Aussage des amerikanischen Gentechnologen McKay. Der hat nämlich im Spiegel, beim Interview, dann abgeschlossen, wir sind besser als Gott. Ja, da muss man, ich weiß nicht, auf der einen Seite reizt es mich dazu zu lächeln über solch einen Größenwahn, der ja eigentlich lächerlich ist. Auf der anderen Seite könnte ich auch ein bisschen Angst bekommen, sagen, also, hey, was denkt der sie von sich? Wenn wir diese Sachen lesen, diese Zitate, die ich euch genannt habe, dann könnten wir sagen, der Vorwurf, in der Gentechnologie spielen die Forscher Gott, ist berechtigt. Nur müssen wir bei solch einer Bewertung unterscheiden zwischen dem Anspruch eines Menschen und der Realität. Der Anspruch mag sehr wohl da sein, und den haben alle Menschen, nicht nur Gentechnologen. Aber es ist die Frage, ist das auch Realität, wenn da steht, sie spielen Gott? Sind sie wirklich an der Stelle Gottes, dass sie neu Leben schaffen würden? Und da müssen wir sagen, das ist dann doch noch etwas davon entfernt. Der Mensch wird hier nicht selbst zum Schöpfer. Erst einmal ist ja das Verhindern von Leid und Tod bisher nichts als Zukunftsmusik und leere Versprechung. Also das heißt, es ist ja noch lange nicht dabei angelangt. Darüber hinaus ist es ja so, dass der Mensch in einer gewissen Weise auch eine Gottebenbildlichkeit hat. Das lesen wir ja, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er hat ihm Kreativität gegeben, auch eine gewisse Vollmacht gegeben. Das heißt, dass ein Mensch auch wie Gott agieren kann, zum Beispiel indem er Neues erfindet. Das ist ja durchaus auch von Gott so gedacht und legitimiert. Nur muss er die Grenzen beachten. Die Grenzen liegen aber nicht in der Methode an sich, sondern liegen hier in erster Linie in dem, was ich damit beabsichtige, wie ich mit der Methode umgehe und solche Dinge. Gentests sollen nach dem Wunsch mancher Forscher und Politiker den Lebensweg des Menschen nachhaltig beeinflussen. So soll beispielsweise seine Anstellung, seine Ausbildung, seine medizinische Betreuung möglichst schon von Geburt an bestimmt werden können. Da merken wir, das sind solche Auswirkungen davon. Amerikanische Krankenversicherungen, Lebensversicherungen überlegen und wollen das gerne, dass Gentests generelle Voraussetzung sei für den Abschluss einer Versicherung. Ist ja auch klar, weil das Risiko ja vollkommen unterschiedlich ist. Wie gesagt, da hat einer eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken. Also muss der eine viel höhere Gebühr für Krankenkasse oder eine viel höhere Gebühr für Lebensversicherung bezahlen. Wäre die logische Folgerung. Oder einige haben schon überlegt, dass man bei amerikanischen Präsidentschaftskandidaten erstmal einen Gentest macht. Denn wenn der vielleicht irgendwie eine Genkrankheit hat, ja, dann wäre das ja hinterher eine Katastrophe, die wir verkürzen können, wenn der plötzlich im Amt einen Herzinfarkt bekommt, Krebsausbruch oder sonst irgendwas. Ja, plötzlich die Börsen stürzen ab, die Wirtschaft bricht zusammen, der Präsident ist krank oder sonst was. Ja, also das kann man ja nicht machen. Gentest, um erstmal die Fähigkeit aufzustellen, kannst du Präsident werden. Ich meine, ich sage das ja ein bisschen flapsig, aber das sind ernsthafte Überlegungen, die dahinter stehen. Also da merken wir hier, die Menschen wollen das Leben irgendwo in die Hand nehmen. Nun, wenn ich jetzt frage zu beantworten, ist der Gentechniker denn tatsächlich an der Stelle Gottes? Was würdet ihr denn darauf antworten? Der sagt, wir schaffen neues Leben, wir schaffen neue Organismen, wir sind wie Gott oder wir sind besser als Gott?
Nein, das geht nicht, weil er aus Geschaffenem immer etwas Geschaffenes machen muss.
Ja.
Also
das ist ein riesengroßer Unterschied. Und das, was der Gentechnologe macht, er nimmt ja nur das Bestehende und kombiniert es neu. Er macht ja gar nichts Neues. Und die ganze Methode hat er ja nicht mal erfunden, sondern die Methode hat Gott erfunden. Und der Mensch ist schon so froh, dass er die Methode versteht. Das heißt meinetwegen, ich verstehe jetzt, wie mein Windows-Programm läuft. Und dann sage ich, ich bin besser als Bill Gates. Ja. So ähnlich ist das. Das heißt, ich verstehe das Programm, wie es läuft, und ich kann so ein paar Sachen mal, da kann ich anklicken, das funktioniert, oh, und super, das geht auch, und da geht das Bildchen auf, dann sage ich, super, ich bin genauso gut, wie der das Programm entwickelt hat. Oder noch besser. Und plötzlich sieht die Sache anders aus. Und bei der Gentechnologie ist im Grunde genommen genau dasselbe. Das heißt, die gesamte Methode der Gentechnologie, nämlich Gene herauszuschnippeln, kommt in der Natur vor. Das hat kein Gentechnologe erfunden. Das macht man nämlich mit biochemischen Substanzen, mit Enzymen, die sich auseinanderschneiden. Und die Enzyme sind in der Natur vorhanden. Nämlich die, die in den Zellen das sowieso schon tun, zum Beispiel bei den Viren. Wenn ich jetzt etwas Neues einschleuse, mache ich das wieder genauso, wie die Zellen das ohne mich machen. Das heißt, der gesamte Vorgang, der ist nur abgeschaut nach den Regeln, die Gott entworfen hat. Und ich benutze sogar genau das Instrumentarium, was Gott gemacht hat dafür, was in der Natur vorhanden ist. Und die Informationen, die ich benutze, bisher kann kein Gentechnologe wirklich neue Informationen schaffen, sondern er nimmt nur die bestehende Information, schnippelt sie auseinander und klebt sie neu aneinander. Das ist alles. Ich meine, das ist ja schon erstaunlich genug. Und wir können, das ist tatsächlich eine große Leistung. Aber es ist noch weit, weit von dem entfernt, dass jemand Leben schafft, oder dass jemand dieses ganze System entwirft in ihrem Zusammenspiel. Und wir müssen auch noch sagen, das, was die Gentechnologen behaupten, ist auch dann noch weit entfernt von dem, was sie tatsächlich tun. Denn wie gesagt, das Tun, jetzt wirklich willkürlich neue Organe schaffen, neue Eigenschaften schaffen, das klappt ja gerade alles nicht. Sondern da, wo man es versucht, plötzlich kommt man in die Untiefen von Theorie und Realität. Beispielsweise hat man vor einigen Jahren in Amerika ein Schwein gezüchtet, das gibt es bis heute auch noch. Universität fällt mir im Moment nicht ein, findet aber die genauen Angaben in meinem Buch. Da ist es so, dem Schwein hat man ein menschliches Wachstumshormon eingepflanzt und war richtig froh. Dieses Schwein wächst wesentlich schneller, setzt wesentlich schneller Fleisch an und so. Also irgendwie scheinbar das menschliche Wachstumshormon hat da einen gewissen Vorteil. Aber Problem ist, dieses Schwein erkrankt plötzlich auch an alle möglichen menschlichen Erkrankungen. Zum Beispiel bekommt Arthritis, bekommt Herz-Kreislauf, also Herz-Kranz-Gefäß-Probleme, sodass man bisher dieses Schwein nicht für die landwirtschaftliche Produktion freigegeben hat. Das heißt, an einer Stelle verändere ich etwas, meine ich so genial, super, das klappt, Und plötzlich an vielen anderen Enden, an die ich gar nicht gedacht habe, sind gleichzeitig auch negative Veränderungen dabei. Und insofern müssen wir sagen, ist man von dieser willkürlichen Veränderung, wir machen einfach die Natur, wie es uns passt, da ist man weit von entfernt. Damit will ich ja nicht sagen, die sind dumm, die Gentechnologen. Nein, nur dass ihr Anspruch, wir sind wie Gott, den wir vielleicht sogar noch glauben und ihnen dann sagen, ja, die sind wie Gott, deshalb darf man das ja nicht machen, weil nur Gott das Leben schafft. Lasst uns das nicht glauben, was diese Leute sagen. Das, was sie glauben, ist aus ihrem Größenwahn geboren, hat mit der Realität nichts zu tun. Und deshalb ist der Vorwurf, sie arbeiten wie Gott und das ist verboten, ist falsch. Sie arbeiten nicht wie Gott. Sie sind auch nicht Gott gleich, sondern noch weit, weit davon entfernt. Insofern ist auch der Vorwurf, Gentechnologie ist falsch, weil wir dann Gott spielen. Dieser Vorwurf ist nicht richtig. Das stimmt nicht. Ja gut, spielen kann das natürlich auch ein Kind, nicht? Was, oder der Neil Donald Walsh, aber man ist es nicht dabei und ist noch weit entfernt davon. Aber wir sollten es da nicht glauben. Der nächste Vorwurf, den es gibt, das ist der, den wir vorhin angesprochen haben. Gott schuf die Pflanzen und Tiere nach ihrer Art. Und das ist eine Grenze, die wir nicht überschreiten sollten. In der Diskussion um die Gentechnologien verweisen Kritiker immer wieder auf die Aussage des biblischen Schöpfungsberichtes, in dem Gott Tiere nach ihrer Art schuf. 1. Mose 1, Vers 21, 24, 25. Daraus wird der Schluss gezogen, dass es dem Menschen verboten sei, die von Gott gesetzten Artgrenzen zu überschreiten. Dabei wird jedoch in fälschlicher Weise die momentan gebräuchliche Definition von Art in der Biologie vorausgesetzt. Natürlich ist das, was im Schöpfungsbericht steht, nicht so vergleichbar mit dem, was wir im 21. Jahrhundert als Art definieren. Denn nur vor 200 Jahren hatte man eine vollkommen andere Definition von Art. Also so wäre immer die Frage, was ist damit genau gemeint? Und wenn ihr dann nachlest, zum Beispiel bei der Forschungsgemeinschaft Wort und Wissen, die versuchen das ja auch mehr zu übersetzen und sagen, das sind Grundtypen. Gott hat Grundtypen geschaffen und nicht Arten. Weil wir haben heute häufig auch Arten, die es früher gar nicht so gegeben hat. Art wird ja heute in der Biologie häufig so definiert, eine Art, das sind Lebewesen, die untereinander vermehrbar sind, also die sich untereinander vermehren können. Also das ist ein Kriterium für eine Art. Aber das ist natürlich ein willkürliches, wo wir sagen können, es gibt sinnvolle Argumente dafür und dagegen. Also insofern ist aber falsch, jetzt mit unserem Begriff von Art in die Bibel hineinzugehen, denn dann hätten wir große Probleme, weil eben die Art heute was anderes ist als die Art, die es damals gegeben hat. Also das wäre schon erstes Missverständnis dabei. Also Artbegriff anders. So hundeartige, katzenartige oder so etwas, das heißt so eigentlich nicht. Unabhängig von der Definition von Art muss auch festgestellt werden, dass mit der Beschreibung der Schaffung lebendiger Wesen nach ihrer Art in der Bibel kein prinzipielles Verbot für den Menschen ausgesprochen wird, verschiedene Arten miteinander zu mischen. Also da steht ja nur, Gott schuf sie danach. Ob der Mensch sich verändert oder nicht, wird da ja mit keinem Wort erwähnt. Das heißt, ich versuche es nur indirekt abzuleiten und wiederum mit einem naturalistischen Fehlschluss. Dann sage ich, Gott hat es so geschaffen, also muss es so bleiben. Aber da habe ich ja deutlich gesagt, dass vieles, was wir heute haben, sich total verändert hat. Wie wir zum Beispiel, Gott hat keine Straßen geschaffen. Gott hat keine Städte geschaffen. Gott hat keine Häuser geschaffen. Gott hat keine Autos geschaffen. Naturalistischer Fehlschluss, kommt in der Schöpfung nicht vor, also für Christen verboten. Würden wir ja so ebenfalls nicht tun, weil das, was nicht erwähnt wird oder was nicht verboten wird, also was nicht erwähnt wird, ist deshalb nicht verboten. Und wenn etwas nicht verboten ist, gehen wir generell davon aus, es ist erstmal erlaubt. Es sei denn, es geht auf Prinzipien zurück, die unmoralisch sind. Und so würde ich auch hier sagen, von dieser Schöpfung in der Art ist nicht verboten, dass es deshalb dass wir diese deshalb nicht überschreiten dürfen. Generell. Darüber hinaus muss ja anerkannt werden, dass auch artübergreifender Austausch von Erdinformationen von Gott schon in der Schöpfung angelegt ist und bis heute verbreitete Realität in der Natur ist. Also Gott hat die Natur so geschaffen, dass eben auch außerhalb einer Art, über Artgrenzen hinweg, Erdinformationen ausgetauscht werden. Denn diese natürlichen Gentransportmechanismen sind ja die Grundlage der heutigen Gentechnologie. Ich habe ja mehrfach darauf hingewiesen, würde es das so in der Natur nicht geben, würde es auch gar keine Gentechnologie geben. Wir haben überall in der Natur den Transfer von DNA bzw. DNS von einem Organismus in den anderen, und zwar auch über Artgrenzen hinweg. So zum Beispiel mal die Aufnahme nackter DNA in Zellen. DNA oder DNS wird beim Tod von Zellen freigesetzt. Also die sterben, dann geht das in den Boden über, wenn sie da liegen. Unter bestimmten Bedingungen können lebende Zellen diese DNA-Moleküle aufnehmen und in ihr Genom integrieren. Enthält die DNA genetische Information, ändern sich die Eigenschaften der aufnehmenden Zelle. Das hat man ja beispielsweise bei genveränderten Mais festgestellt. Genveränderter Mais wurde auch von Wildarten, die gar kein Mais sind, sondern anderen Pflanzen übernommen, und zwar deren Erbgut. Das heißt, auch Pflanzen sind in der Lage, man weiß bisher noch nicht ganz genau wie, Erbinformationen von einer Art fremden Pflanze in ihr Erbgut zu integrieren. Darüber hinaus hat man jetzt auch Untersuchungen gemacht, man wollte das eben intensivieren, ist genveränderter Mais, wird auch von Menschen aufgenommen, da hat man festgestellt, dass in dem Magen und der Verdauung das Erbgut nicht generell total aufgeschnitten wird, also jeder Maiskolben hat ja auch Erbgut mit drin, sondern dass auch da einzelne Gensequenzen durch die Darmwand in den menschlichen Körper aufgenommen werden. Inwiefern die jetzt noch in die Zelle kommen, das ist noch eine Frage der Forschung der Zukunft. Bei Pflanzen funktioniert das, denn man hat nachgewiesen, dass Wildpflanzen plötzlich dieselben Gene haben wie die genmanipulierten Nutzpflanzen. Also die sind da übertragen worden. Das sind Forschungen, die zum Beispiel das Öko-Institut in Freiburg angestellt hat. Dann gibt es einen Gentransfer mit gemäßigten Phagen. Also eine andere Form von Gentechnologie der Natur praktizieren Phagen. Phagen sind so eine Art Viren der Bakterien. Eine dieser gemäßigten Phagenvertreter ist die Lambda-Phage. Nach einer Infektion eines Darmbakteriums mit einer Phagen-DNA, die ins Innere der Zelle gelangt, werden Phagen-Gene in die ringförmige DNA des Bakteriums integriert. Also das heißt, diese gemäßigten Phagen betreiben Gentechnologie über Artgrenzen hinweg in der Natur. Also das heißt, hier hat Gott diese Sache mit geschaffen, mit zugelassen. Und das, was die Gentechnologen tun, die nehmen ja genau diese Phagen, Viren, um dann Gentechnologie zu betreiben. Also sie nehmen genau diese Naturvorgänge dabei. Genauso ein Bakterium. Bakterien gibt es auch aus dem Pflanzenbeispiel, also dem Pflanzenbereich. Das Bodenbakterium Acrobacter tumefaciensis erzeugt in zwei kleinbältigen Pflanzen sogenannte Wurzelhalsgallentumore. Diese Bakterien besitzen zusätzlich zu ihrer Erbinformation ein kleines ringförmiges DNA-Molekül, und die Fähigkeit, ein bestimmtes Stück dieser DNA in Pflanzenzellen einzuschleusen. Die infizierten Pflanzenzellen bilden dann einen Gallentumor und beginnen mit der Synthese seltener Verbindungen, Opinen genannt, die das Bakterium zum Wachstum benötigt, aber nicht selbst herstellen kann. So kann Acrobacter durch Gentechnologie sein eigenes Überleben sichern. Also das heißt, die setzen sich an Pflanzen dran, verändern deren Gene, sodass das die Pflanze plötzlich etwas produziert, was das Bakterium braucht. Im Grunde genommen genau dasselbe, was Forscher heute machen. Sie steuern in ein Bakterium die Erbinformation für Insulin ein und plötzlich produziert das Bakterium Insulin. Genau dasselbe macht dieses Bakterium mit den Pflanzen. Also hier sehen wir auch hier die Idee, die dahinter steht, dass Artgrenzen nicht überschritten werden dürfen. Gott selbst macht es in der Natur. Und genau dieser Prozess wird heute eben auch benutzt, habe ich ja schon gesagt. Viren übrigens, die machen genau dasselbe, weil Viren ja nur dadurch überhaupt überleben können. Also wir haben gemäßigte Phagen, wir haben Bakterien, wir haben Viren, die das alles schon tun, und zwar seit Jahrtausenden tun. Und der Mensch hat jetzt einfach bloß erkannt, dass sie das tun und macht sich das zunutze.
Das ist ja genauso wie in den ganzen Phagen, das Schmarotzer tun.
Ja.
Die Schmarotzer die Pflanzen beeinflussen, dass sie das tun, was die Schmarotzer haben wollen.
Genau, das läuft manchmal auf der genetischen Ebene, manchmal allerdings mehr auf der molekularen. Das ist also, gibt es ja gewisse Unterschiede, aber vom Prinzip her ist das dasselbe, was wir hier haben. Und im Grunde genommen macht der Mensch genau dasselbe. Der Mensch ist dann der Schmarotzer dieser Bakterien, der dreht das einfach um, der sagt, du Bakterium, du produzierst eine ganze Menge und jetzt bestimme ich, was du produzierst, nämlich das, was ich gern haben will. Also das geht ja sogar noch weiter, gibt es zum Beispiel in der Chemieindustrie erste Versuche, dass Bakterien zum Beispiel aus Pflanzenöl Plastik herstellen können. Also einfach langkettige Polymere. Ne? So. Also prinzipiell kann man da träumen, wie man will, ne? In viel weiter Hinsicht. Nun, was ist nun die Besonderheit der genetischen Manipulation am Menschen? Generell müssen wir feststellen, dass es keine wertfreie Naturwissenschaft gibt. Vielleicht bleibe ich auch noch ein Stückchen hier stehen. Sind die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, sind die einigermaßen einsichtig? Oder sind da Fragen zu? Bitte. Nein, auch auf Unkräuter. Also nicht nur auf wilden Mais, den gibt es ja in Deutschland so gut wie gar nicht, sondern auch auf andere Unkräuter.
Und dann darf man aber nicht, dass es die gleiche Art, nämlich eine Pflanze, und man soll nicht artübergreifend sein, Pflanze zum Menschen?
Nein, nein.
Gibt es denn sowas auch, artübergreifend Pflanze, Mensch oder Tier?
Also ja, das habe ich ja gerade genannt, das Bakterium, das sich an der Pflanze andockt und dort diesen Gallenhalstumor hervorruft. Hier ist der Übertrag von Tier, nämlich Bakterium, zu Pflanze. Ja, also das gibt es dabei auch. Und wie gesagt, Art ist ja nicht nur Tier oder Pflanze, sondern Art ist ja innerhalb der Pflanzen, gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Arten. Und innerhalb der Tierewelt auch sehr, sehr unterschiedliche Arten. Ja.
Und der Schweinehund doch kein Schimpfwort, oder?
Den wird es vielleicht sogar nochmal geben. Nicht? Ja.
Es ist vielleicht nicht möglich, aber der Unterschied zwischen Gen, Viren, Bakterien ist mir ungenügend klar.
Ja. Das ist nicht ganz so einfach jetzt zu erklären. Also, wir müssten jetzt etwas, wie man das nennt, Zytologie betreiben, wie eine Zelle aufgebaut ist. Also eine Zelle kann man sich vorstellen, so wie ein Sack. Natürlich sehr, sehr klein. Dieser Sack nach außen, die Hülle, das ist die sogenannte Zellmembran, die Zellhülle. Die ist allerdings durchlässig. Das heißt, die ist nicht ganz undurchlässig. Man sagt semipermeabel, also das heißt, dass Sachen durchkommen können, aber es kommt auf an, eben was. Es kommt nicht alles durchkommen, weil es muss ja eine Hülle geben, die das einengt, aber bestimmte Stoffe kommen rein und raus. Innerhalb dieser Zellhülle gibt es dann ein Zellplasma. Und innerhalb diesem Zellplasma schwimmen verschiedene Teile, die einzelne Zelle hat. Da gehört zum Beispiel der Zellkern zu. Im Zellkern ist die Erbinformation. Diese Erbinformation ist eben diese Struktur dieser DNA. Also Desoxyribonukleinsäure. Die ist eben also Desoxy, also zweimal oxidiert, zweimal mit Sauerstoff verbunden. Ribo ist der Zucker und Nukleinsäuren, das sind eben dann die Teile, in denen also diese zweimal oxidierten Zuckerkristalle bilden den Rahmen und die Nukleinsäuren sind dann eben diese einzelnen Buchstaben, die dann darauf aufgeschrieben werden. Und das ist normalerweise in einem großen Gewirr in dem Zellkern drin. Und immer wenn sich eine Zelle teilt, dann ordnen die sich schön an, damit man sie gut auseinandernehmen kann und sie in die nächste Zelle hineinkommen. In diesem Zellkern gibt es aber noch eine ganze Menge, in der Zelle gibt es aber noch eine ganze Menge andere Organismen. Das hängt jetzt je nachdem darauf an, was das für eine Zelle ist. Das, was fest mit dazugehört, sind zum Beispiel diese Messenger der DNS und auch die Ribosomen. Diese Ribosomen und dann auch noch die Mitochondrien. Die Mitochondrien sind eine Art chemische Fabrik, in denen die Erbinformation abgelesen wird und die Mitochondrien produzieren nach der Erbinformation Eiweiße. Und unser Körper ist zum größten Teil aus Eiweißen aufgebaut. Dazu gehören Enzyme, dazu gehört eben das, was wir an anderen Stoffen auch noch im Körper haben. Das wird also alles in der Zelle produziert. Wie das genau produziert wird, das würde jetzt viel zu lang führen, dann müssen wir einige Stunden dafür nehmen, aber vom Prinzip her. Also das sind jetzt die Zelle und das ist die DNS, die dann im Zellkern in der Zelle ist, in jeder Zelle. Jetzt gibt es auch noch bestimmte Regeln, dass eben die Zelle genau weiß, was sie produzieren muss und was nicht. Aber da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Dann, also es gibt jetzt Organismen, die bestehen aus mehreren verschiedenen Zellen. Das sind ja die meisten großen Organismen, die wir kennen, zum Beispiel wir als Mensch. Wir als Mensch bestehen auf Millionen von Zellen. Und die sind spezialisiert, verschiedene. Die haben zwar alle die Erbinformation, aber die manche Erbinformation in der menschlichen Zelle ist deaktiviert. Deshalb wächst uns nicht plötzlich eine Lunge an der Backe oder so, nicht? Weil das sind bestimmte Sachen deaktiviert, sodass die Hautzellen eben auch nur noch Hautzellen produzieren und nicht alles, obwohl sie prinzipiell alles enthalten hätten. Also, viele komplexe Organismen, die haben viele verschiedene Zellen und die sind spezialisiert. Jetzt gibt es Organismen, die sind dann eben nur Einzeller. Und viele Bakterien sind eben auch Einzeller. Das heißt, es sind sehr kleine Organismen, die sehr vereinfacht sind. Und noch kleiner sind dann sozusagen die Viren. Die Viren können in den meisten Fällen gar nicht ganz alleine leben, weil ihnen viele wichtige Organellen fehlen, von denen sie leben könnten. Das heißt, sie können sich meistens zum Beispiel nicht selbst vermehren. Also brauchen die Viren immer auch einen Wirt. Und die Viren setzen sich dann entweder auf Zellen eines mehrzelligen Organismus oder auf ein Bakterium darauf, schleusen dort ihre Erbinformationen ein und versuchen von dem zu leben. Also von der Größenordnung kann man sagen, erstmal die mehrzelligen Organismen, die Bakterien und die Viren. Viren haben auch noch die Besonderheit, dass sie nicht immer als Leben erkennbar sind. Es gibt zum Beispiel Viren, die können über Jahrzehnte hinweg kristalline Kulturstruktur annehmen. Das heißt, sie trocknen einfach aus, aber sie sind nicht tot. Sobald wieder Wasser dazukommt, leben sie wieder. Das ist die große Schwierigkeit in der Biologie, überhaupt zu erklären, was Leben ist. Weil normalerweise sagt man, Leben ist Stoffaustausch, Stoffwechsel, ist Bewegung. Aber es gibt Viren, die sich über 10 Jahre hinweg gar nicht bewegen, nichts tun, auch kein Anzeichen des Lebens haben. Es kommt ein bisschen Wasser oder ein bisschen Wärme dazu und sagt, sie sind wieder lebendig. Deshalb, Viren sind eine ganz spezielle Angelegenheit. Ja.
Danke.
Gut. Noch eine Frage? Wenn nicht, dann kommen wir zu dem nächsten Bereich, und zwar eben das Besondere jetzt der Manipulation am Menschen. Also, ich habe ja gesagt, Naturwissenschaft ist nie wertfrei. Weil, jetzt könnt ihr euch wieder fragen, jetzt können wir sagen, Naturwissenschaft betrachtet ja nur, dass sie einfach forscht, einfach nur Wahrheit erfährt und die anwendet, Naturgesetze anwendet. Inwiefern wäre meine Behauptung begründet, dass Naturwissenschaft nie wertfrei ist? Ja, und jetzt müssen wir den nächsten Schritt dabei noch tun. Dieses Produkt oder was jetzt produziert werden will, wonach richtet sich das denn?
Ja. Der Ideologie des Forschers.
Genau, also das heißt, hier merken wir, sind wir Werte. Kein Forscher forscht einfach so, sondern er hat natürlich ein Weltbild, er hat ein Menschenbild, er hat feste Ziele vor Augen und die müssen natürlich gewertet werden. Das heißt, wir können als Christen jetzt nicht werten, ist diese Methode besser oder nicht. Soll man jetzt mit diesem Virus oder mit diesem Virus dort einen Vektor haben, um den dann in eine Zelle einzuschleusen? Das ist eine Sache, die tatsächlich die Medizin macht oder die jetzt die Gentechnologie. Was wir tun sollen, und da bewerten wir ja, ist diese Werthaltigkeit der Forschung. Und so hat natürlich auch die Gentechnologie eine Werthaltigkeit. Und das heißt, wir setzen uns aus der Ebene auseinander. Das heißt, wir bewerten nicht die einzelne Methode von ihrem wissenschaftlichen Hintergrund, sondern von dem, was für ein Weltmenschenbild dahinter steckt. Und zwar, das drückt sich aus durch die Ziele, aber auch durch den Forscher selbst, durch die Arbeitsweisen und so etwas. Das können wir und sollten wir dabei berücksichtigen. Jetzt spielen da verschiedene Sachen eine Rolle. Als erstes das biblische Bild vom Menschen. In der Bibel ist der Mensch eine Einheit aus Seele, Leib und Geist. Das haben wir ja schon mal besprochen. Der Mensch ist als Ganzes eine lebendige Seele. Dann wird sein Herz beschrieben als die Instanz der Entscheidungsfindung. In seinem Herzen soll der sich Gott zuwendende Menschen alle Teile seiner Persönlichkeit erneuert bekommen. Abgesehen von seinen geistigen Möglichkeiten gleicht der Mensch als Schöpfung Gottes der Tierwelt. Also das heißt vom rein äußeren Organismus her. Die Tiere haben einen ähnlichen Blutkreislauf, die Tiere haben eine ähnliche Verdauung, zumindest manche, wie der Mensch das hat. Im Vergleich zu Gott wird er eher als Made oder Wurm bezeichnet, Hiob 25, Vers 6. Wie schnell verblühendes Gras, was in seiner Existenz der Vergänglichkeit unterworfen ist. Wie alle Geschöpfe lebt auch der schwache Mensch allein von der ständigen Schöpfergnade Gottes, Hiob 34, Vers 14 und 15. Hier muss man sagen, der Mensch geht also nicht in der Gesamtheit seiner Gene auf. Wenn wir also den Menschen verändern, dann müssen wir sagen, hat hier die Gentechnologie zumindest ein eingeschränktes Bild vom Menschen, indem sie ihn eben durch ihre Disziplin nur als die Gesamtheit der Gene betrachtet. Denn was jetzt verändert werden soll, ein Gentechnologe denkt ja nicht daran, dass er jetzt den Geist des Menschen verändert, die Seele verändert, sondern der Mensch wird rein materialistisch reduziert auf seinen Körper und nicht nur auf den Körper, sondern wird gesagt, der ganze Körper sind eigentlich nur die Gene. Und jetzt klingt für uns das vielleicht plausibel, weil wir das irgendwie mal gewohnt sind zu hören, ist aber faktisch vollkommen falsch. Denn beispielsweise, wir hören häufig vereinfacht in der Schule, da kommen männliche Gene und weibliche Gene zusammen und dann entsteht der neue Organismus. Das ist eigentlich falsch. Denn manche der Messenger-RNA bekommen alle Kinder zum Beispiel nur von der Mutter. Mitochondrien bekommt jeder Organismus nur von der Mutter. Also wir dürfen bei der Erbinformation nicht nur auf den Zellkern schauen, sondern was passiert denn? Die Samenzelle des Mannes hat ja keine Mitochondrien, hat auch keine RNA. Das hat ja nur die weibliche Eizelle. Und daraus entwickelt sich der ganze kommende Mensch. Also das heißt, selbst materialistisch gesehen ist der Mensch nicht nur diese Mischung der Erbinformationen, sondern eben auch noch das Zellplasma, die Ribosomen, die Mitochondrien und all das noch dabei. Und da ist es noch ein weiter Forschungsbereich, wo viele Forscher vermuten, dass diesen Dingen wahrscheinlich noch eine viel größere Bedeutung zukommt, als man bisher meint, als man bisher vermutet. Aber das ist, wie gesagt, jetzt ja nur am Rande. Abgesehen von seinen geistigen Möglichkeiten, habe ich gesagt, gleicht der Mensch Gott in bestimmter Ähnlichkeit, aber ist von ihm auch unterschieden. Vom Tier unterscheidet sich der Mensch durch seine Bestimmung, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Sie vollzieht sich im Reden Gottes und im Gehorsam des hörenden Menschen. Jedes autonom und von Gott losgelöste Wissen des Menschen um Gut und Böse distanziert ihn von Gott. Ich nenne all diese Dinge, wo wir jetzt fragen, was hat das mit Gentechnologie zu tun? Ja, wenn wir Gentechnologie bewerten, jetzt nicht als Methode, soll man diese oder jene Methode anwenden, sondern in der Gesamtheit, was sie will, wofür sie einsetzbar ist, und das ist ja eher unser Kriterium, dann müssen wir wieder uns vor Augen führen, was sagt denn die Bibel von uns, wer der Mensch ist, was beim Menschen wichtig ist. Und dann schauen wir, was sagen Gentechnologen, wie der Mensch funktioniert und was für den Menschen wichtig ist. Und dann beurteilen wir. Der Mensch kann auf den Ruf Gottes antworten, eine echte Gottesbeziehung kann nur durch die innige Verbindung mit Jesus Christus kommen und der Heilige Geist verändert den Menschen und so weiter. Das Verbot der Vernichtung des Menschen durch Mord, Verfluchung oder Zerstörung seiner Integrität wird in der Gottesebenbildlichkeit allen Menschen begründet. Also ich darf den Menschen nicht vernichten, weil er ja auch Gottes Ebenbild ist und ich damit Gott selbst angreife. Deshalb das Tier darf ich töten, das ist nicht Ebenbild Gottes. Der Mensch ist Ebenbild Gottes, deshalb darf ich ihn nicht töten. Das ist ja im Alten Testament diese Argumentation, die ist jetzt für uns auch wichtig. Darüber hinaus wird gesagt, dass das wesentliche Problem des Menschen seine bewusste Trennung von Gott ist, dass dadurch auch die Gottebenbildlichkeit gestört wird. Und das kann nur durch Umkehr, Erlösung, Neuschöpfung in Jesus Christus zurückgewonnen werden. Ja, ich mache jetzt Theologie, ich hoffe, ihr bekommt mit, worauf ich da hinaus will. Hier noch nicht.
Nee, ich bestätige, wenn ich jetzt ein Zahnproblem habe, wie ich schon Zahn, das interessiert mich ja überhaupt was anderes nicht. Und wenn ich jetzt an die Gene denke, muss ich das jetzt ganz komplex sehen?
Ich versuche hier schon mal ein bisschen Ausblick zu kommen, worauf ich hinterher hinaus will. Ich sage ja, die Methode, die werden wir nicht im Einzelfall bewerten, sondern das, was man damit macht und wovon sie bestimmt ist, nämlich von der Ideologie, von der sie bestimmt ist. Ein Gentechnologe hat ein ausschließlich materialistisches Interesse an Menschen. Das heißt, er geht davon aus, alles Verhalten und alle Eigenschaften sind nur in den Genen begründet. Und die können wir verändern, dann können wir die glückliche Menschheit, die glücklichen Pflanzen und so weiter machen. Jetzt haben wir das biblische Bild, was uns zeigt, das stimmt ja gar nicht. Selbst wenn wir die Gene verändern, das Zentrale, was den Menschen glücklich macht, zufrieden macht, gesund macht, sind nicht seine Gene. Also das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Also sozusagen jetzt hier das biblische Weltbild in den Kopf zu bekommen, weil wir werden sonst schnell verführt in der Literatur, das materialistische Weltbild zu übernehmen, was uns Gentechnologen vermitteln. Und plötzlich haben wir dann ein Problem und sehen das Ganze, bewerten das Ganze nur noch materialistisch. Aber die Welt ist ja ein Ganzes. Genauso wie der Forscher ja nur die Illusion weckt, er sei nur eine Apparatur, die denkt, sondern er ist ja auch ein Mensch mit seinen irdischen Zielen und Vorstellungen. Einerseits, was gut ist, aber auch dann natürlich, wie er arbeitet. Also das ist jetzt mein Hintergrund. Deshalb mache ich den kleinen Ausflug sozusagen, wieder das Menschenbild zu vertiefen.
Also wäre der Zahnarzt dem Gentechnologen jetzt erstmal gleichzusetzen? Der denkt auch
nicht. Ja, in einer gewissen Weise natürlich, klar. Nur der Zahnarzt vertritt normalerweise nicht die Auffassung, den Menschen das Heil und das Glück, das ewige Leben und sowas zu geben.
Ja, vielleicht auch.
Die meisten nicht, aber sonst würde ich eher sagen, ist das mehr ein Scharlatan als ein Zahnarzt. Der Zahnarzt will dann normalerweise ein konkretes Problem beheben. Hier wird aber, wie ich ja beim Anspruch der Gentechnologie gesagt habe, sie wollen das gesamte Leben als solches verändern. Das heißt, weil auch in der Gentechnologie der Versuch unternommen wird, alles auf die Gene zurückzuführen. Deshalb ja die große Diskussion, gibt es das Dummen-Gen, gibt es das Alkoholiker-Gen, gibt es das Homosexuellen-Gen und so weiter. Alle Probleme der Menschen sind veränderbar durch einen Eingriff in den Erbgut. Und das ist ja jetzt nicht eine wissenschaftliche Sache, wo man sagt, an einer Stelle drehen wir, das ist eine Ideologie. Und mit der müssen wir uns auseinandersetzen und sehen, stimmt die von der Bibel her? Und da sehen wir von der Bibel nicht. Und dann müssen wir sehen, stimmt die von der Naturwissenschaft? Und dann sehen wir von der
Technik her, haben wir ja erstmal nichts gegen einzuwenden.
Von der Technik her? Genau, das habe ich ja von der Technik, das habe ich ja jetzt versucht abzuschließen. Da habe ich gesagt, biblisch gesehen spricht gegen die Technik der Gentechnologie nichts. Jetzt kommen wir zu einer nächsten Stufe und versuchen das Umfeld der Gentechnologie zu erleuchten, zu sehen, was sind die Absichten damit, welches ist die Ideologie, die dahinter steht, die als Instrumentarium benutzt wird. Und dann versuchen wir zu begründen, ob wir da denn wertend eingreifen sollten.
Und gehen dabei jetzt vom biblischen Bild aus.
Natürlich, weil das ist ja unsere christliche Motivation. Ich werde nachher auch noch einige medizinische Dinge nennen und einige einfach logische Dinge nennen, die wir beachten müssen. Aber ich fange an von der Bibel, weil das ist ja die Grundlage unseres Bewertens und Denkens. Und dann kommt hinterher das Logische noch dazu. Aber ich will nicht mit dem Logischen anfangen, weil das natürlich immer irgendwie ja auch wieder gründet auf bestimmten Voraussetzungen, sondern versuche jetzt uns nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wie ist unser biblisches Menschen- und Weltbild. Also das vielleicht deshalb gut, nochmal jetzt meine Vorgehensweise, meinen Gedankengang dabei nahezulegen.
Da kommt ja das große Problem, manche denken, wo kommt jetzt die Seele in die Gene her?
Genau.
Wo kommt die Sünde daher?
Ja, und es gibt...
Und deswegen meine manche, die Seelenwanderung wäre es.
Zum Beispiel, und andere versuchen auch zu sagen, erstmal Sünde gäbe es nicht und das Verhalten wäre auch nur durch die Gene gesteuert. Wie gesagt, aggressiven Gen, ne? Es gibt Gene, die machen aggressiv. Wenn ich die verändere, ist der Mensch dann nicht mehr so. ja, okay, jetzt mache ich ein Stückchen weiter, ja. Die besonders bedeutenden Stellen des jüdischen Kanons, also des Alten Testaments, sind, da begegnen uns Aussagen über den Menschen. So in 1. Mose 1 bis 11. Da wird vom Anfang des Menschen als Geschöpf Gottes wird beschrieben, von seiner realen Existenz, also im Gegensatz zum Hinduismus, wo das alles nur Vorstellung ist. Im 5. Buch Mose, Kapitel 34 und in Josua 1, wird dann auch vom Übergang von den Propheten, von dem Buch Mose zu den Propheten, wird dann nochmal darauf gewiesen, dass der Mensch Empfänger und Mittler der Weissagungen Gottes ist. Und dann wird dabei erwähnt, der Mensch ist wird ein Glücklicher genannt, insofern er die Tora, das heißt das Gesetz Gottes, verwickelt ist und Gott erkennt. Also wir können das ja alles auch noch ausführlicher machen. Was ich jetzt wiederum sagen will ist, der Mensch ist nicht glücklich, weil seine mechanische Wirksamkeit am idealsten ist, sondern die Bibel sagt genau das Gegenteil. Die Bibel sagt, das Glück des Menschen ist in erster Linie eine seelische und geistliche Angelegenheit. Die Gentechnologie sagt genau das Gegenteil. Sie sagt nämlich, das Glück des Menschen ist in erster Linie eine biochemische Angelegenheit. Und wie gesagt, jetzt können wir natürlich argumentieren, ja, wie bin ich denn glücklich, wenn ich krank bin? Ja, die Bibel würde tatsächlich sagen, du kannst glücklich sein, auch wenn du krank bist. Hier ist also ein ganz anderer Blickpunkt. Die Gentechnologie geht einen vollkommen anderen Weg. Da geht es ja nicht darum, dass man nur die Eigenschaften der Menschen verändern kann, jetzt die psychische, seelische, geistliche, gar nicht. Sondern man konzentriert sich allein auf das und sagt, das ist das Zentrum des Menschseins. Und hier merken wir hoffentlich, da beginnt sich ein Problem abzuzeichnen. Und zwar das Problem einfach, dass man hier eine Vereinseitigung, eine Verengung des Menschseins vornimmt und das ganz massiv. Das ist natürlich nicht nur bei der Gentechnologie so. In der Bibel gibt es dann vierfache Beziehungen, in denen der Mensch steht. Das heißt eben die Ich-Du-Beziehung zur Lebenswelt, zu Gott und so weiter. Gegen eine freie Forscherentscheidung, die über lebenswerte und unlebenswerte Varianten von Organismen entscheidet, führt die Bibel eine Begrenztheit und Egozentriertheit des Menschen ins Feld. Selbst Wissenschaftler sind Kinder ihrer Zeit, die ihre persönlichen Wünsche versuchen umzusetzen. Nur halt, wie das kleine Kind mit Legostein und Fischertechnik tut, macht das dann der Forscher mit etwas komplizierteren Methoden dabei. In Entscheidungen, die ganze Generationen von Lebewesen beeinflussen, wie in der Gentechnologie, werden bestimmt von momentanen Profiterwägungen und schnell wechselnden gesellschaftlichen Moden. Also hier merken wir langsam, wo das Problem sich abzuzeichnen beginnt. Nämlich das, wer setzt denn die Ziele der Gentechnologie? Nicht die einzelne Methode ist das wichtig, aber wer setzt denn die Ziele? Und da müssen wir als Christen mitwirken. Wer sagt denn, welche Bedeutung der Gentechnologie zukommt und welche nicht? Und wenn ich jetzt sage, dass da ein Forscher seine Ideologie einbringt, die momentan gilt. Ja, wir können das mal an dem Beispiel sagen. Meinetwegen, das Schönheitsideal der Frau war in den, ich glaube, in den 50er oder 60er Jahren, da gab es ja ein Modell, das nannte sich Twiggy, nicht? Vielleicht erinnert ihr euch daran. Dieses Twiggy, nicht? Weil manchmal ist es tatsächlich so, man kann dabei gar nicht erkennen, ob es Frau oder Mann ist. Also so ganz eindeutig zumindest nicht. Sondern vollkommen flach vorne und hinten und vollkommen dürr dabei. Jetzt, wenn da ein Genforscher gedacht hat, wir wollen jetzt die ideale Frau, die ja auch optisch ansprechend sein soll, damit sie mehr Erfolg hat im Berufsleben, Partnerschaftswahl, also etwas. Was hätte der damals gemacht für eine Frau entworfen? Ja, dem Schönheitsideal der Zeit. Und wie sehen dann heute alle Frauen aus, wenn man jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, es so zu machen? Sehen dann wahrscheinlich so aus. Hätte ein Gentechnologe das vor 10 Jahren gemacht, als die Claudia Schiffer auf dem Höhepunkt ihrer Karriere stand, dann würden heute wahrscheinlich im Kindergarten laute kleine Claudias rumlaufen. Nicht nur mit Namen, sondern auch mit Aussehen. Merkt ihr, wie das Problem ist? Ein Forscher geht immer von der begrenzten Kenntnis und dem begrenzten Ideal seiner Zeit aus. Jetzt hat er aber das Problem, dass man Gene eben nicht so schnell wieder umprogrammieren kann. Man kann ja ein Haustier, den kann man schnell verändern. Die Haarschnitte kann man sehr schnell verändern. Nicht? Also in den 70er Jahren, als ich zur Schule gegangen bin, da war es zum Beispiel Leute, die cool waren, da trugen die Männer so lange Haare. Jetzt stellt euch mal vor, man hätte das gentechnisch verändern können. Ja, sondern heute, was würden die machen? Die würden nicht mehr wissen, wie sollen sie ihre Haare alle scheren, weil heute ist eher modern wieder kurz. Und das ist ja, soll ja nicht lächerlich sein, sondern alle Eigenschaften, die herausgesucht werden, sind ja keine objektiven, sondern immer abhängig von dem jeweiligen Zeitgeist, in dem ich lebe. Alle, die äußeren, genauso wie die innerlichen, wie die eines Organismus, den ich haben will oder nicht. Und hier ist die Frage, das kann ich ja machen, wenn ich kurzzeitigen Einfluss nehme. Wenn ich jetzt aber die Generation, vielleicht die nächsten 1000 Jahre dadurch beeinflusse, Inwiefern müsste man nicht jetzt auch schon allein die Zielvorstellung stärker bewerten und untersuchen? Darüber hinaus noch ein ganz anderer Aspekt ist ja der, dass nämlich alle Gentechnologie heute in erster Linie nicht, wie heißt noch dieses schöne Fremdwort dafür, für Menschenfreundlichkeit, das ist dann der Philanthrop, ja, also genau, also nicht philanthropisch sind, sondern in erster Linie ökonomisch sind. Das heißt, auch eine Genfirma, was macht die? Zum Beispiel sehen wir das ja heute schon in Ansätzen beim Genmais. Jetzt wird bewusst Genmais gezüchtet, der unfruchtbar ist. Warum? Weil das besser ist, wenn Pflanzen unfruchtbar sind. Ja, natürlich, sonst verkaufe ich das einmal, dann ist das Geschäft vorbei. Und jetzt kann ich jedes Jahr wieder verkaufen. Wahnsinniges Geschäft. Und hier merken wir, gentechnologische Veränderungen sind nicht nach nur Erwägungen, was ist am besten für die Menschen, was ist am besten für die Pflanzen, was ist am besten für die Natur und schon gar nicht, was ist am besten für die nächsten 1000 Jahre. Weil ob die Firma in 1000 Jahren noch existiert, da ist wahrscheinlich nicht mehr. Sondern hier ist nur, was bringt in meiner nächsten Umsatzstatistik den meisten positiven Effekt. Und hier müssten wir sagen, hier müssten wir anfangen zu kritisieren als Christen. Nicht an der Gentechnologie als solcher, sondern an das, wofür sie eingesetzt wird, weil hier nämlich gerade das, was die Bibel kritisiert, die falschen Motive und die falschen Ziele, die des von Gott abgefallenen Menschen bestimmend sind, wie das Instrument eingesetzt wird. Und ich glaube, hier müssen wir uns viel mehr damit beschäftigen, dieses pauschal zu sagen, Gentechnologie ist schlecht, erstmal haben wir gesehen, das stimmt gar nicht. Und dann haben wir gesehen, das ist sowieso, hat auch gar keinen Erfolg. Das wird sowieso nicht laufen. Gentechnologie wird weiterentwickelt werden. Wir sollten uns viel mehr darauf konzentrieren, wie und wo und welche Ziele und darauf Einfluss nehmen. Der natürliche Mensch in seiner Rebellion gegenüber Gott, der autonom sein will, der sich von den Offenbarungen Gottes weghält, der will eben auch autonom in seinen Wertentscheidungen sein. Er beschäftigt sich nur mit sich selbst. Er sieht nur, was ihm momentan scheinbar von Nutzen ist. Und da ist schon ein gewisses Problem. Als nächstes, das nächste Problem. Also das erste, was wir jetzt gesehen haben, war das des Menschenbildes, das Bild von Menschen. Inwiefern spielt das eine Rolle in der Gentechnologie oder inwiefern nicht? Zweites Problem, jetzt in dieser geistlichen Auseinandersetzung, ist die Würde des Menschen. Eine wesentliche Frage der ethischen Diskussion geht um die Zulässigkeit der Gentechnologie in Bezug auf die Würde des Menschen. Hier geht es natürlich, wie ich ja gesagt habe, Gentechnologie in Anwendung auf den Menschen selbst. Also jetzt nicht um die Pflanzen, da ist natürlich keine Würde des Menschen, die eine Rolle spielt, aber bei der Genveränderung bei den Menschen. Da ist es so, dass zum einen die besondere Stellung des Menschen in der Natur, die er für sich in Anspruch nimmt, die legitimiert ihn ja, andere Organismen zu töten und genetisch dauerhaft zu verändern. Zum anderen setzt die Vorstellung einer besonderen Würde die gentechnische Manipulation des Menschen auch enge Grenzen. Durch seine prinzipielle Verfügbarkeit zu Forschungszwecken wird er dabei generell fraglich. Nun können wir uns die Frage stellen, was hat das denn überhaupt mit der Würde des Menschen generell auf sich? Worin besteht die denn eigentlich?
Christlich gesehen, dass der Mensch beten kann, beten darf und beten soll.
Ja. Okay, beten können wir durchaus sagen. Das heißt, das deutet ja darauf hin, was ich auch gesagt habe, der Mensch hat einen Geist. Und dieser Geist gibt uns die Möglichkeit, zu Gott zu sprechen, diese Empfangsinstanz, die hat ein Tier nicht. Deshalb kann ein Tier auch nicht gläubig werden. Auch wenn Franz von Assisi den Vögeln gepredigt hat, die werden sich nie bekehrt haben. Also, weil da der Geist... Bitte? Ja, es war ein theologischer Irrtum. Die Schöpfung seufzt zwar und freut sich, wenn die Kinder Gottes offenbart werden, aber sie selbst können nicht gerettet werden. Also das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Würde des Menschen liegt wo drin noch?
Ebenbild Gottes bin.
Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern bin ich Ebenbild Gottes? Manche Leute sagen, weil ich so aussehe wie Gott. Ja, dann würden manche Leute leiten sogar davon ab, dass Gott ein Mann sein muss, weil er ursprünglich Adam geschaffen hat. Also ist die Frau dann schon nicht mehr ganz so Ebenbild, nicht? Also wie anders sieht aus als der Mann. Hier würde ich sagen, das stimmt nicht, weil wir deutlich sehen, dass Gott ja eben nicht Mensch ist, sondern dass Gott ja Geist ist und deshalb auch im äußerlichen Aussehen nicht in erster Linie dem Menschen entspricht, sondern ich denke, hier sind andere Eigenschaften, die eine stärkere Rolle spielen, zum Beispiel seine Schöpferkraft. Er ist Schöpfer, er ist kreativ, das ist der Mensch, das sind Tiere in dieser Weise nicht. Er hat einen freien Willen, der Mensch hat zumindest eingeschränkt im Paradies einen freien Willen und eingeschränkt heute auch noch. Der Mensch ist eine Persönlichkeit mit Ich-Bewusstsein. Solche Sachen können wir alle aufzählen. Oder dann später auch noch, da fragt die Schlange, ja, willst du sein wie Gott? Erkennen Gutes und Böses. Das heißt, scheinbar war der Mensch noch nicht vollkommen wie Gott, sondern nur in bestimmten Aspekten wie Gott. Und nachher hat die Schlange insofern recht, tatsächlich kann der Mensch jetzt erkennen, was gut und böse ist, nur zu seinem eigenen Pech. Aber das heißt, auch das Erkennen von gut und böse ist eine gewisse Weise eine Gottebenbildlichkeit. Also wir haben bestimmte Aspekte, die hier gottebenbildlich sind, die seine Würde ausmachen. Und das ist der Mensch per se, und zwar losgelöst von seiner Leistungsfähigkeit und losgelöst von seiner intellektuellen Kapazität, die er hat. Denn die wird in der Bibel nirgends genannt als Zeichen der Gottebenbildlichkeit. Ja, durchaus. Das ist das große Dilemma, nicht, in dem der Mensch dann drin steht. Aus dem wir auch nicht mehr rauskommen. Die Würde des Menschen ist also, wie wir gesehen haben, stark von der Zuwendung Gottes und der Hinwendung Jesu Christi an uns begründet. Jetzt sind wir wieder theologisch auf der Ebene. Nicht? Der Mensch ist ein Würdenträger, weil die Würde ihm verliehen ist, nicht weil er sie sich selbst aneignen kann oder verdienen kann. Also das heißt, Würde hat nie etwas damit zu tun, von dem, was ich tue, was ich leiste, hängt eigentlich auch nicht an bestimmten Charaktereigenschaften, zumindest biblisch nicht. Sondern hängt daran, dass Gott mir diese Würde zuspricht. Und das ist ja ganz wichtig, sowohl für die Euthanasie, wenn wir die betrachten, genauso auch für den Umgang mit der Gentechnologie. Weil wenn der Mensch eine besondere Würde hat, dann gibt das natürlich auch Grenzen, wie wir mit dem Menschen umgehen können. Dann ist der Mensch eben nicht frei verfügbare Materie, die ich gestalten kann, wie mir das gerade passt. Das kann ich mit einem Baum tun. Da kann ich sagen, den kann ich fällen, da schnitze ich irgendwas raus. Das geht mit dem Menschen nicht, weil der Baum ist nicht Ebenbild Gottes, ist deshalb nicht dieser besonderen Fürsorge Gottes ausgesetzt. So, aber das ist ja der Mensch. Das ist also die Besonderheit der Gentechnologie am Menschen. Ja. Darüber hinaus, das menschliche Leben ist Geschenk Gottes, das darf nicht allgemein gewertet werden. Der Mensch ist nicht per se unvollkommen bezüglich seiner Würde, sondern die hat er generell von Gott bekommen. Menschliches Leben generell ist auch unverfügbar, das haben wir gehört schon, man darf nicht töten, weder die Embryonen, wir haben das ja gestern mit der Abtreibung besprochen, noch den erwachsenen Menschen. Wir dürfen nicht mal über das Leben eines anderen Menschen urteilen, also über lebenswert und nicht lebenswert, das kommt nur Gott zu. Wenn Gott sagt, also da ist kein Lebenswert, dann stirbt er oder in der Todesstrafe wird er hingerichtet, aber das ist nur Gottes Sache. Immer menschliches Leben, weil es Gabe Gottes ist, ist deshalb auch nie verfügbar und immer bedroht und endlich. Es geht auch nicht alles wunsch- und plangemäß, weil es ja von Gott abhängig ist. Bleiben wir mal bei diesem Punkt. Welche Relevanz hat der denn für die Gentechnologie?
Ja. Ob ich jetzt einen Menschen verbessere durch Gentechnologie, ist ja nicht in dem Sinne eine menschliche Frage, sondern ist von Gott abhängig.
Das, ja, stimmt. Was noch? Wenn ich jetzt sage, es läuft nicht alles plangemäß, es läuft nicht alles wunschgemäß im menschlichen Leben, weil Gott ja dahinter steht, der das initiiert. Welches Bild hat die Gentechnologie? Ein materialistisches. Was bestimmt? Also die Gentechnologie hat den Ansatz, das Glück ist bestimmbar. Es kann alles wunschgemäß gehen. Und natürlich wird sie scheitern, das scheitert sie ja schon, weil es eben so nicht funktioniert. Aber wir könnten hier schon vorher eingreifen und sagen, hier ist diese Zielvorstellung auch von vornherein falsch. Und wir können da Zeit und Energie verpulvern, weil letztendlich wir wissen, dass Gott die Sache trotzdem in der Hand hat. Das heißt, wir können sehr wohl Verbesserungen vornehmen, aber wir sollten nicht die Ideologie haben. Ich habe es ja gerade gelesen, extra die Zitate, wo Gentechnologen sagen, wir können den Menschen verbessern. Wir können ihn so machen, dass er keine Krankheiten mehr hat. Wir können ihn so machen, dass er diese und jene Sachen gar nicht mehr auftauchen. Wo wir sagen müssen, nein, Krankheit, was haben wir am Montag gelernt? Krankheit kommt woher? Nehmen wir mal an, ein Mensch ist krank, Gott sagt, du bist krank, weil du gesündigt hast. Kommt der Gentechnologe, zack, ein paar Gene umgestellt und dann?
Wahrscheinlich eine andere Krankheit, weil ja die Sünde...
Genau. Das heißt, hier ist dieses monokausale, materialistische Denken, was dahinter steht, wo wir schon generell Vorsicht anmelden müssen und sagen, der Anspruch ist viel zu sehr überzogen. Und wenn ich den habe, muss es zur Enttäuschung kommen oder es muss zu einer vollkommen Vereinseitigung des Menschen kommen, warum nicht die seelischen, geistlichen Aspekte noch viel mehr nicht berücksichtigt werden. Das sind ja auch diese verrückten Sachen. Da hat ja zum Beispiel Saddam Hussein, als er noch gelebt hat, da hat er Gentechnologen aus den USA angestellt, weil er sich klonen lassen wollte. Der fand sich also so toll, dass er gesagt hat, wenn ich mal sterbe, dann gibt es jetzt lauter Saddam Husseins, die dann eben von geklont sind. Was natürlich ein vollkommener irrationales Denken ist. Denn wenn ich einen Menschen klone, also Klon zu erklären, bedeutet ja, dass ich eine identische Kopie, eine materiell identische Kopie von mir anfertige. Das heißt, ich kann jetzt eine Körperzelle nehmen und kann jetzt versuchen, die zur Vermehrung zu bringen. Und dann ist genau dasselbe Erbgut darin. Und dann sieht die Person hinterher wie ein eineiger Zwilling aus. Weil eineige Zwillinge sind ja sozusagen Klone, nur natürliche Klone. Wobei wir jetzt gleich dazu kommen, ist Klonen erlaubt oder verboten? Naja, prinzipiell gibt es auch in der Natur Klone. Wir haben allerdings gehört, naturalistischer Fehlschluss, darf man nicht generell sagen. Wird jetzt noch eine längere Geschichte, aber Klone kommen in der Natur vor. Bei Pflanzen und Tieren sowieso, da gibt es nämlich auch ungeschlechtliche Vermehrung. Aber der wollte das machen. Wo ist aber der große Denkirrtum bei Klonen? Ja, zum Beispiel, nicht? Jetzt wäre die Frage, hat ein genetisch identischer Mensch, haben die beide nur eine Seele oder haben die mehrere Seelen?
Zwei.
Wirklich? Ja, klar.
Was hat er sich denn dabei gedacht?
Ja, klar.
Hat seine komplette Schlechtigkeit kopiert?
Nein, er hat sicher als positiv verstanden, nicht? Also hier merken wir, ist der Irrtum, denn das ist das materialistische Denken. Ich würde jetzt genau denselben Menschen haben, das ist aber vollkommener Unsinn. Erstmal mit Seele und Geist, aber selbst die Forscher, die nicht an Seele und Geist glauben, ist es ja so, dass der Mensch im Wesentlichen geprägt wird, dann noch durch Faktoren Erziehung, Erfahrung und all so etwas. Und das wird ja durch die Gene gar nicht übernommen. Viele Dinge, wie ihr euch verhaltet, hängen ja mit eurer Erfahrung, Ausbildung und euren Entscheidungen im Leben zusammen. Aber ein Klon trifft nicht dieselben Entscheidungen, weil die Entscheidungen eben nicht gebunden sind nur an die Gene. Das heißt, ein Klon würde wahrscheinlich in großen Teilen anders leben. Genauso wie eineiige Zwillinge haben bestimmte Ähnlichkeiten. Aber die heiraten meistens nicht dieselbe Person. Die essen auch nicht immer zu selben Zeitpunkt genau dasselbe. Oder so. Die denken nicht immer dasselbe. Es gibt bestimmte Ähnlichkeiten, das schon. Aber wir sehen auch deutliche Unterschiede zwischen eineiigen Zwillingen. Übrigens ist euch aufgefallen, dass momentan an der Bibelschule auch zwei sind. Ja, vielleicht habt ihr es doch nicht gemerkt, wo die herumlaufen. Habt immer gedacht, das sei dieselbe, nicht? Aber passt mal auf, es gibt ja nämlich eine Schülerin, die gibt es gleich doppelt. Ja, aber das sind trotzdem verschiedene Persönlichkeiten. Und ich habe selbst festgestellt, bei den Korrekturen der Ausarbeitungen, also jetzt Examen im Frühjahr, die haben nicht dieselbe Punktzahl, zumindest bei mir nicht. Ne? Die haben auch nicht dasselbe geschrieben.
Sind die in einer Klasse?
Ja.
Ist aber schwierig für die Lehrer, oder?
Ja.
Sitzen sie beide nebeneinander?
Zeitweilig, im Moment nicht.
Ja. Beim Klon spielt auch das Ei eine Rolle, oder? Bei dem Schaf hat man auch festgestellt, dass...
Das ist ein zusätzliches Problem.
Der Klon genauso schnell alt wurde oder schneller alt wurde.
Ja, das ist bei dem Dolly. Dolly war ja das geklonte Schaf, kennt ihr ja noch alle in Schottland. Da war dann das große Problem, man hat ja nicht den Klon wie in der Natur gemacht. In der Natur ist es ja so, dass die Eizelle in der frühen Phase der Teilung, also des Fötus sich dann eben teilt, nicht? Also sehr in der frühen, das kann die 8-Zellenphase, 16-Zellenphase, 32-Zellenphase sein, also relativ früh. Hier hat man es aber anders gemacht. Hier hat man nämlich aus dem Euter des Schafes eine Zelle genommen und dann hat man da das Erbgut reingesetzt. Und hier habe ich ja vorhin darauf hingewiesen, man ist ganz neu erst dabei zu forschen, dass es ja nicht nur auf das Erbgut, sondern auch auf die Zelle drauf ankommt. Und diese Zelle ist eben eine ganz andere, das ist nämlich eine adulte Zelle. Und die Zelle altert ja auch schon. Und dann ist eben die Messenger-RNA ist auch schon alt und die Ribosomen sind alt und die Mitochondrien sind alt. Und man vermutet, dass eben deshalb auch dieses Schaf viel, viel schneller gealtert ist. Hier merken wir auch wieder die Kurzsichtigkeit des monokausalen Denkens. Alles hängt nur an den Genen. Und das ist eher ein Ausdruck der Beschränktheit des Denkens. Wahrscheinlich hängt eben nicht alles an den Genen. Und zwar wir als Christen wissen wegen Geist und Seele. Aber selbst Biologen wissen jetzt, aha, da hängt auch noch das Zellplasma mit bei. Und die Messenger-RNA und die Mitochondrien, all diese Sachen. Ja. Gut, also das ist jetzt die Sache, alles ist plangemäß. Alles ist wunschgemäß. Hier steckt also eine falsche Ideologie dahinter, die wir ebenfalls entschleiern müssen. Darüber hinaus, was sagt die Gentechnologie denn noch? Also Gentechnologie sagt zum Beispiel, wir wollen verhindern, dass ein Mensch behindert ist. Ist ein gutes Ziel, durchaus. Nicht? Wir arbeiten ja auch menschlich gesehen daran, dass wir das möglichst minimieren. Jetzt die Frage, steckt da möglicherweise auch ein Denkfehler dahinter?
Für alle Behinderungen schlecht.
Genau. Alle Behinderungen schlecht und noch etwas weiter sogar, das ist lebensunwert. Denn wie hat der Forscher gerade gesagt, wir handeln ethisch verwerflich, wenn wir eine Verbesserung vornehmen können und das nicht tun. Also jetzt in der Genetik. Inwiefern, wenn wir das jetzt mal biblisch betrachten, inwiefern stimmt das? Ist das Leben eines Lebens nicht lebenswert, eines Menschen nicht lebenswert, wenn er eine Behinderung hat? Oder ist es, wir können auch sagen, weniger lebenswert?
Ist lebenswert.
Was haben wir gerade gelernt? Woran macht sich der Wert des menschlichen Lebens fest?
Das können wir nicht feststellen. Wir können das Gott überlassen, aber der Mensch kann es selbst nicht
beurteilen. Wir können das. Und zwar denken wir gerade mal dran, was habe ich gerade gemacht? Deshalb ja meine theologischen Ausführungen. Woran lässt sich der Wert des Menschen festmachen? Aha. Würde des Menschen, Ebenbildlichkeit, wie sieht das nun aus? Ist der Behinderte weniger, ist das weniger lebenswert? Also aus der Perspektive Gottes, die wir haben wollen. Es ist weniger lebenswert von einer materialistischen, hedonistisch ausgerichteten Gesellschaft. Die materialistische Gesellschaft sagt, die Leistung des Menschen bestimmt seinen Lebenswert. Der Hedonismus sagt, die Genussfähigkeit des Menschen bestimmt seinen Lebenswert. Wenn wir darauf reinfallen, dann müssen wir sagen, der Behinderte ist weniger lebenswert. Wenn wir aber Gottes Perspektive haben, müssen wir sagen, nein, das hat mit Lebenswert gar nichts zu tun. Also hier merken wir, wie stark die Ideologie das Denken bestimmt. Und durch die Ideologie dann die Ziele und überhaupt erstmal das Ideal vor Augen gemalt wird. Denn eigentlich, wenn ich mal richtig provokativ sage, müssten wir doch sagen, soll der Staat doch seine Milliarden viel eher in Seelsorge investieren oder in Bekehrung, oder? Würden wir nicht als Christen, ich sage es jetzt provokativ, bewusst, das ist ja nicht ernst gemeint, aber würden wir nicht als Christen zustimmen, dass das für die Menschen viel, viel wichtiger ist? Und da finde ich ein interessantes Zitat von Albert Einstein in seinem Werk gegen Ende seines Lebens, Mein Leben, so ein Resümee. Da schreibt er unter anderem, ich zitiere jetzt mal frei aus dem Kopf, ich kann euch das Zitat auch wörtlich geben, da sagt er, überhaupt alle Aussagen der modernen Physik sind nur möglich, weil die Natur so weit reduziert wird, dass wir sie überhaupt beschreiben können, ersten Teil. Und dann sagt er, alle Erkenntnisse der modernen Physik, zu denen er selbst maßgeblich beigetragen hat, verändern an den realen Problemen des Menschen eigentlich gar nichts. Und damit will er sagen, was er ja selbst erfahren hat, jetzt kennst du die Relativitätstheorie. Was verändert das an deinem Problem mit deinem Ehepartner? Oder mit dem, dass du einmal sterben wirst? Oder an Depressionen? Ja gut, jetzt kann ich sagen, ist alles relativ, aber das ist ja nicht die Relativitätstheorie in dem Sinne, wie Albert Einstein sie entwickelt hat. Und da merken wir, diese Theorien sind nicht schlecht. Aber das eigentlich Wesentliche des Menschen ist auf einer ganz anderen Ebene. Oder sagen wir doch mal, die gut genährten reichen Europäer, sind die denn wirklich glücklicher? Also ich habe eine Schülerin gesprochen, die war im letzten Jahr in Afrika gewesen, einem der ärmsten Länder Afrikas, ich glaube in Mali. Und die sagte, viele der Leute dort sind glücklicher als hier in Deutschland. Und jetzt müssen wir wieder sehen, was sagt uns die Gentechnologie, was macht das Glück des Menschen aus? Noch gesünder zu sein, noch länger zu leben. Und jetzt haben wir ja schon sehr, sehr viel erreicht. Und jetzt müssen wir sagen, stimmt das wirklich? Ich will jetzt ja nicht sagen, ich sage das ja provokativ, ich übertreibe etwas. Ich sage ja nicht, dass die Leute glücklicher sind, wenn sie jetzt krank sind. Ich will nur sagen, das ist ein Faktor, den wir beachten sollten. Die Gefahr, die diese materialistische Gesellschaft macht, ist aber, dass sie den als den Entscheidenden oder manchmal sogar den Einzelnen, den Einzigen deklariert. Und da brauchen wir als Christen ein Umschwenken. Wird das etwas deutlich? Ich meine, ich würde ja vorschlagen, wenn es realistisch wäre, würde ich sagen, da müssen wir als Christen ein paar Genforscher beeinflussen, die das religiösen Gen den Leuten geheim einpflanzt.
Aber diese Ausführungen zum Schluss, die verstehe ich nicht so ganz, weil es ein bisschen dahin deutet, dass, ich sag mal, die Gentechnologie scheint eine Technologie, eine Wissenschaft der reichen Leute zu sein.
Ist sie in erster Linie auch.
Ja, aber es gibt ja auch Ansätze, wo man sagt, wir wollen Gentechnik betreiben, um den armen Menschen zu helfen. Ich sag jetzt mal, Futter oder Essen für alle.
Ja, ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Sage es mal kurz hier so. Generell müssen wir sagen, diese Argumente werden zur Werbung und für die allgemeine Akzeptanz benutzt in der Öffentlichkeit. Weil das klingt natürlich gut. Jeder hat in sich so etwas menschenfreundliche Ader und denkt, dem müsste geholfen werden. Die Praxis zeigt genau das Gegenteil. Und zwar mit der bisherigen Anfänge. Warum? Es kann auch gar nicht anders sein. Weil wer betreibt Gentechnologie?
Großkonzerne.
In erster Linie. Die finanzieren das und was wollen die? Ja, und das ist immer so, das machen alle. Und das wird auch grundsätzlich nicht anders sein, denn wenn ich Milliarden investiere, dann will ich möglicherweise Hunderte von Milliarden verdienen. Und wenn ich das einfach gratis zur Verfügung stelle, ja, dann habe ich große Ausgaben und kein Einkommen. Wir müssen sagen, Gentechnologie ist nicht in erster Linie für Menschenfreundlichkeit, auch wenn damit geworben wird. Natürlich sieht man auf den Bildern die glücklichen Kinder, die Leute im Krankenhaus wieder herausspringen, weil sie gesund gemacht worden sind. Darum geht es nicht. Wer nicht bezahlen kann, bekommt auch nichts. Und das ist schon heute in der Gentechnologie natürlich so. Deshalb wird, und ich komme nachher auch noch auf objektive Daten, ich bin ja jetzt noch bei den biblischen. Da bleibe ich ja bewusst, weil die für uns als Christen eine Wichtigkeit haben. Ich komme gleich auch noch zu den jetzt mehr für den Ungläubigen nachvollziehbaren, leichter nachvollziehbaren, sachlich. Und da komme ich auch auf dieses Argument. Und zwar ist es bisher, in den letzten Jahren der Genforschung sogar nachgewiesen, dass sie zur Verarmung führen in den dritten Welt und nicht zur, in den dritten, nicht Welt, sondern in der dritten Welt führen und nicht zur Verbesserung. Zum Beispiel, ich kann das jetzt auch im Drei nehmen, obwohl das jetzt nicht direkt mal mein Thema ist. Zum Beispiel hat sich gezeigt, dass in Indien ist ja ein relativ armes Land dabei, die Leute haben dort in der Vergangenheit eigene Saatgut gezüchtet und haben das verwandt. Jetzt aber so, dass die großen Firmen, die dann die Ernte aufkaufen, strenge Regeln aufstellen und manchmal jetzt vorschreiben, welches Saatgut man macht, damit eben das geerntet ist, auch genau einem und demselben Standard entspricht. Jetzt werden die Bauern gezwungen, Saatgut zu kaufen und das eigene Saatgut verkommen zu lassen. Jetzt entsteht dadurch aber eine Abhängigkeit, weil die nämlich immer wieder von demselben Pharmaunternehmen kaufen müssen. Und es entsteht auch eine Abhängigkeit bezüglich des Verkaufens, weil sie ja die festen Abnehmer dabei brauchen. Darüber hinaus, wenn sie das Erbgut haben, plötzlich ist dieses Erbgut, braucht auch bestimmte Spritzmittel, die du vorher nicht gebraucht hast, weil die wild wachsenden Arten resistent waren. Also wirst du noch stärker abhängig. Und genau das ist ja das Ziel der Pharmafirmen, der Agrochemiefirmen. Denn die Firmen wollen in erster Linie natürlich Produkte, die sie verkaufen, und ich meine noch in erster Linie Geld verdienen und dafür richtige Produkte und die Abhängigkeit gegenüber von diesen Leuten. Es führt dann zum Beispiel gerade in Indien zu einer vollkommenen Verarmung des Erbguts der Maispflanzen und auch der Reispflanzen. Die noch vor 10 Jahren gab es über doppelt so viele verschiedene Arten in Indien, wie es heute gibt. Und dass das noch andere Probleme mit sich bringt, werde ich gleich noch darauf eingehen. Also faktisch führt es zu einer größeren Abhängigkeit und zu einer größeren Aufspaltung von Reich und Arm. In bestimmter Hinsicht ja. Ich würde zumindest sagen, Skeptiker dabei. Denn wir dürfen uns nicht einer... Ja, wobei, mit diesem G8 ist ja so eine Sache. Meine These dabei ist, in der Zukunft wird es nicht mehr so stark den Unterschied geben zwischen den reichen und den armen Ländern, sondern es wird eine viel größere Schere aufgehen. In allen Ländern wird es die Superreichen und die Superarmen geben. Und das wird auch in Deutschland früher oder später der Fall sein. Nur es geht langsam darauf hin. Denn du hast ja heute schon Inder, die sind superreich. Viel reicher als du und ich. Und die Zahl wächst auch der reichen Inder, der Multimillionäre. Heute kann man schon so ein bisschen davon sehen in den USA. Geh mal in den USA durch eine Großstadt. Du findest die superreichen Leute, die wohnen in einem Luxus, wie es in Europa fast nicht vorstellbar ist. Und du findest dann die Leute, die leben in einer Hundehütte. Und zwar nicht nur einige wenige, sondern massenhaft. Also das war ein schockierendes Erlebnis, als ich in den USA war. Ihr müsst nur in die richtigen Stellen gehen. Es gibt Stellen, da geht ein Amerikaner gar nicht mehr hin. Weil es gibt Slums in den großen Städten der USA. Es gibt Stellen, wo die auch staatlich fast gar nichts bekommen. Leute, die wohnen in einem Haus, das ist so groß wie mein Gartenhaus. Und diese Aufspaltung, glaube ich, die wird in der Gesellschaft stärker kommen und zeigt sich ja im Moment schon. Ich meine, gerade an so Radikalen zeigt sich das ja meinetwegen. Einkommen Josef Ackermann, ich glaube 20 Millionen im Jahr. Einkommen eines Hartz, wie viel Empfängers, wie viel?
400 Euro.
Ja genau, mal 12. Ja, und dann können wir sehen, das sind, glaube ich, eher die Unterschiede, die kommen werden. Und dann wird es vielleicht den Allerärmsten ein bisschen besser gehen, aber im Grunde genommen geht es nur darum, wie eigentlich schon immer in der Menschheit. Wie war es im Römischen Reich? Brot und Spiele für die Armen, damit sie die Reichen in Ruhe lassen. Natürlich, man wird sehen, dass es keine Aufruhr gibt, weil dann haben die Reichen ja nichts mehr davon. Dann werden die Häuser geplündert, abgebrannt, nichts. Also gibt den Leuten so viel, dass sie gerade überleben können und dass wir noch mehr davon bekommen können. Das ist die Bosheit des Menschen immer gewesen, das wird es bis heute auch noch sein. Deshalb meine Prognose ist auch, der Kommunismus ist nicht tot. Wartet mal 20 Jahre, der Kommunismus wird wieder blühen. Weil das ist die Heilserwartung gerade von den Menschen, die nämlich schlecht abschneiden bei der Globalisierung und bei diesem Unterschied von Reich und Arm. Es wird dann vielleicht einen anderen Namen haben, aber es wird genauso etwas dabei kommen.
Er ist ja auch nur in Europa praktisch 1990 gekappt worden.
Ja.
In China existiert er voll, in Korea, das ist kein weltpolitisches Problem.
Aber gut, ich bin jetzt schon von einem zum anderen, von der Gentechnologie zur Weltpolitik und zur Zukunftsforschung und zu Rahmen und Reich und so. Aber das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Gut, also ich will jetzt mal bei den Theologischen. Also Lebenswert und Lebensunwert. Diese Art und Weise dürfen wir nicht tun. Jetzt könnten wir noch ganz nachgehen, die einzelne Vorstellung der Bibel von Krankheit und Gesundheit. Dem werde ich jetzt nicht nachgehen, weil wir das ja alle schon besprochen haben. Und hier wird dann natürlich gesagt, dass wir medizinische Hilfe zur Linderung von Krankheiten einsetzen sollen. Dass wir aber nie auf die Ideologie kommen sollten, Krankheiten generell abzuschaffen, weil das biblisch ja auch gar nicht geht. Nämlich, weil Gott Krankheiten einsetzt zur Korrektur, weil der Teufel Krankheiten einsetzt zum so und so. Und das heißt, egal wie wir kämpfen, wenn wir die Ideologie haben, wir könnten das einmal beseitigen, können wir schon als Christen sagen, kommt mal auf das realistische Maß herunter. Das geht gar nicht. Und das heißt, auch bestimmte Forschungen können wir gleich abhaken, können sagen, die braucht man nicht weiter zu verfolgen, weil das Ziel ist illusionär. Ja, darüber hinaus sind natürlich dann auch manche Einzelfragen der Anwendung, denen wir nachgehen müssten. Also, wenn wir jetzt die Ziele der gentechnologischen Forschung sind eigentlich generell positiv, überwiegend. Gesundheit, Nahrungsmittel und so weiter. Sicherung des Friedens, Beseitigung von Krankheiten, Bekämpfung des Hungers, Ermöglichung von Nachkommen, jetzt bei der In-vitro-Fertilisation und ähnlichen Sachen. Problematisch ist manchmal hier nicht die Methode, sondern die angegebene Zielvorstellung, weil sie in der Bibel abgelehnt wird. Dazu gehört beispielsweise die Beseitigung genetisch kranker Embryonen. Ich teste, das ist jetzt das Gentechnologische, ich teste die Gene und sage, die dürfen nicht leben. Hier ist nicht der Gentest das Problem. Das ist eine Methode, die kann man machen. Das Problem ist, mit welchem Ziel ich es mache und was daraus die Auswirkungen sind. Natürlich umgekehrt kann ich mir die Frage stellen, wenn ich eigentlich ein behindertes Baby nicht abtreiben will, warum soll ich überhaupt einen Gentest machen? Ja gut, man kann sagen, in bestimmter Hinsicht kann es sinnvoll sein, weil man mich manchmal schon im Mutterbauch mit Therapien beginnen kann, in Anfängen zumindest. Also dafür wäre es in einer gewissen Weise logisch. Zweitens, häufiger ist allerdings das Ziel durchaus akzeptabel, aber der Weg, auf dem es erreicht werden soll, muss abgelehnt werden. So zum Beispiel die Sicherung des Friedens ist durchaus akzeptabel, muss aber abgelehnt werden, wenn diese durch die Lebensbedrohung mehrerer Millionen Menschen durch gentechnisch veränderte Krankheitserreger erreicht werden soll. Also wenn Militärs sagen, wir wollen den Frieden auf der Welt und deshalb haben wir neue gentechnologische Waffen eingesetzt, weil die sind so massiv, da wird keiner mehr in den Krieg ziehen, da können wir sagen, ist das Risiko der Vernichtung der gesamten Menschheit oder eines Großteils davon, ist nicht in einem adäquaten Verhältnis zu dem möglichen Nutzen eines Friedens, von dem wir sehen, dass der sowieso illusionär selbst mit Atomwaffen ja nicht eingehalten werden konnte. Also weshalb werden wir noch schlimmere Waffen haben. Also hier ist der Weg schlecht. Ein anderes Beispiel. Sicher ist das Leben eines Menschen ein hoher Wert. Wenn der allerdings nur durch die Tötung eines anderen Menschen als Ersatzteillager erreicht werden kann, sollten Christen Bedenken anmelden. Also das heißt, wenn ich jetzt entweder einen Menschen züchte, nur um dann ein neues Herz zu haben, gentechnologisch, einen Klon herstelle, es gibt ja durchaus Überlegungen in dieser Hinsicht, dann ist das ethisch wieder verwerfbar, weil der Klon eben ein selbstständiger Mensch ist und nicht nur eine Ersatzteillage für mich oder eine Kopie. Das wäre jetzt radikale Beispiele. Immer wieder müssen Christen aber auch feststellen, dass die Ziele gentechnischer Arbeit zwar gut sind, dass sie aber Unwichtiges ganz besonders in den Vordergrund stellen und Wichtiges dadurch zurückstellen. So können Haustiere genetisch verändert werden nach dem Geschmack ihrer Zeit, ohne aber auf deren Gesundheit oder reale Vorteile bedacht zu sein. Äpfel können ästhetisch schön sein, aber in ihrem Nährwert allerdings mangelhaft sein. Kinder können den äußeren Forderungen als momentanen Modetrends entsprechen, charakterlich aber mies sein. Also wir wissen das ja bei manchen Hunden zum Beispiel. Die sind eigentlich schon krank vom Körperbau aus. Warum macht man sie so? Weil wir sie ästhetisch schön finden. Und wenn wir jetzt das noch genetisch fördern, gentechnologisch, dann wird es noch viel stärker werden, dass eben die eigentlich unwesentlichen Eigenschaften in den Vordergrund geschoben werden, weil sie einem momentanen Zeitgeschmack entsprechen. Und jetzt können wir sagen, ja, dann ändern wir das halt mit objektiven Daten. Aber was sind denn genau die objektiven Daten? Wir können uns ja gar nicht trennen von unserem Zeitgeist und sollten deshalb generell vorsichtig sein, in ein Leben einzugreifen, was dauerhaft über Jahrhunderte hinweg verändert wird, wenn wir in der Gefahr stehen, doch nur von zeitgeistlichen Überzeugungen geprägt zu sein. Denn jetzt gehe ich mal gar nicht auf das Geistliche ein. Da sagt ja die Bibel, ich glaube, es ist der zweite, in der erste Petrusbrief, da steht, der Schmuck der Frau sei nicht in Haarflechten und so weiter, sondern, genau, nicht? Also das ist das Innere. Das heißt, das sollte doch unser erstes Primäres sein. Das wird natürlich von der Gentechnologie gar nicht erreicht. Also hier sehen wir eine andere, aber wenn ich das mal außer Acht lasse und rein auf das Materielle komme, was ist bei einem Hund denn wichtig? Dass er besonders kurzes Fell hat? Dass er eine eingedrückte Schnauze hat, ja, das ist den Menschen tatsächlich wichtig. Da wird geforscht, solche Sachen zu machen. Aber ist das denn wirklich das Entscheidende für das Leben des Hundes? Wenn der früh Arthritis hat, wenn der früh mit seinen Muskelproblemen hat, wenn der Schmerzen hat andauernd, wenn er nicht ordentlich laufen kann, weil er Rückgratprobleme hat, weil er viel zu lang ist. Das ist ja alles heute das Problem der überzüchteten Rassen. Und das wird ja durch die Gentechnologie noch extremer. Dann ist die Frage, ist das wirklich gut schon nur für das Tier? Losgelöst von den geistigen Werten, die wir dann in der Bibel dabei haben. Ist klar, worauf ich hinaus will. Ich sehe noch nicht so das Verständnis hier, aber...
Wie wir hier ja. im Auto unterwegs waren und Stau hatten, da war eine Diskussion vom Rundfunk, Einschläfern von Tieren, wenn sie krank sind, ja oder nein, da wurde diese Problematik aufgerollt, dass die Hunde, Tiere und Katzen krank werden, alle möglichen Krankheiten, die
ja. Genau, das wäre dann auch so mehr das Thema dann Euthanasie, Sterbehilfe bei Tieren oder so etwas. Aber hier merken wir, auch da sind falsche Ziele, falsche Vorstellungen, die in den Vordergrund rücken können, die wir jetzt rein materiell kritisieren könnten. Also zu überlegen, was ist nun wirklich wünschenswert für den Menschen, für das, das Tier. Darüber hinaus sehen wir jetzt noch bestimmte andere Details davon. Eine Handlung kann nämlich nicht allein dadurch gerechtfertigt werden, dass sie der Beseitigung von Leid und Krankheit dient, denn es ist keineswegs klar, was Leid und Krankheit sind und welche Mittel zu ihrer Beseitigung angemessen sind. Wir können nicht generell sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Also die Gentechnologie hat nämlich auch eine Tendenz, dass sie immer mehr für krank erklärt. Also da gab es zum Beispiel in den USA eine ganz interessante Erforschung. Da hat nämlich ein Genforschungsinstitut menschliches Wachstumshormon hergestellt. Gentechnologisch, mit großem Aufwand. Jetzt war aber ihr großes Problem, das wollte keiner. Was haben sie gemacht? Sie haben eine Studie initiiert, in der sie die durchschnittliche Größe der Menschen gemessen haben. Und ab heute gilt in den USA, dass wenn du eine bestimmte Abweichung der Normgröße hast, bist du krank. Und dann kann dir in den USA Wachstumshormon verschrieben werden, besonders im Jugendalter. Und plötzlich verkauft sich das rasend. Merkt ihr, wo das Problem ist? Es steht nämlich gar nicht mehr fest, was krank ist und was gesund eigentlich ist. Hatten wir nicht gestern dieses Zitat, in Deutschland würden 80 Millionen Behinderte leben? Nicht? Das geht auf was Ähnliches hinaus. Was ist denn jetzt krank? Was muss eigentlich behandelt werden und was nicht? Und natürlich, weil es in Gentechnologie um Geld geht. Wenn man dann etwas Geeignetes gefunden hat, weil man das andere hat, das Mittel gegen Krebs ist noch zu kompliziert, ja, dann haben wir wenigstens das Wachstumshormon. Jetzt müssen wir nur noch die entsprechende Krankheit dafür finden. Aber das ist ja genau das, was in der Gentechnologie auch praktiziert wird. Das heißt, hier gibt es eine Tendenz, Menschen für krank zu erklären, und sie haben dahinter auch das Gefühl, weil der Arzt hat doch gesagt, jetzt bekommst du ein Rezept, jetzt musst du das und das machen. Also das ist ebenfalls ein Problem, was wir dabei haben. Die Bedürfnisse wecken und dadurch erst unglücklich machen.
Die Markenartikel, beispielsweise auch bei Schülern und so weiter,
ja.
Jetzt nicht dieses T-Shirt einmal mit dem Markenzeichen drauf, dann musst du sogar bekämpft werden.
Ja, oder unsere Tochter war 13 Jahre lang glücklich und zufrieden ohne Handy. Und jetzt seit 2-3 Monaten, sie ist wahnsinnig unglücklich ohne Handy. Und das geht natürlich nicht irgendein Handy, sondern es muss ein Foto-Handy sein, am besten noch ein Klapp-Handy, am besten eines von Nokia und das muss auch noch Klingeltöne haben und bunte Bilder. Und dann frage ich sie, ja, wen willst du überhaupt anrufen dabei? Und wo hast du denn das Geld, das auch zu bezahlen? Ja, ich will damit gar nicht anrufen. Jetzt frage ich mich natürlich, wofür soll denn das Handy sein? Dann merkst du, es werden Bedürfnisse geweckt, die eigentlich gar nicht real sind, auch gar nicht da sind, aber man muss es trotzdem haben. Und das geht natürlich im biotechnologischen Bereich ganz genauso. Weil das hier man muss sich selbst rechtfertigen, um dann seine Arbeit weiterführen zu können. Also das heißt, hier sind nicht die objektiven Maßstäbe, sondern die Menschen, die selbst daran forschen, werden zum Maßstab herangezogen. Na gut, darüber hinaus gentechnische Kriegsführung. Muss die kritisch beurteilt werden oder nicht?
Sehr kritisch.
Warum?
Ist eigentlich bedingt gefährlicher als die Atombombe.
Genau.
Weil man die unkontrolliert nicht stoppen kann.
Ja, und das Schlimme ist ja, selbst wenn wir ein Gegenmittel haben, nehmen wir mal ein Bakterium, da haben wir jetzt ein Impfmittel gegen das Bakterium. Jetzt ist ja das Problem, dass die eben nicht immer so bleiben, sondern die Bakterien mutieren ja auch und plötzlich wirkt dein Gegenmittel gar nicht mehr. Das wissen wir ja zum Beispiel bei der Vogelgrippe. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten davon und dass bestimmte Varianten sind bekämpfbar, andere nicht, weil sich das ja ständig verändert. Das heißt, das ist eine zusätzliche Gefahr. Wir haben das nie in der Hand, egal wie wir da wieder forschen. Und hier ist einfach das Risiko viel zu groß, gemessen dem möglichen Erfolg und Zweck, den wir dabei haben. Darüber hinaus eben Gentechnologie, das erste Ziel der Gewinnmaximierung hat, da sollten wir generell an die biblischen Warnungen von Gier, Neid und Geldsucht denken, die nämlich schnell dazu führen kann, dass man Dinge macht, die eigentlich ethisch nicht legitim sind. Häufig ist auch ein starker Interessenskonflikt der Forscher und ihrer ethischen Vorstellung dabei. Darüber hinaus gibt es in der Gentechnologie auch das große Problem der Uniformität, nennt man das. Nämlich die Bibel setzt ja bewusst auf Vielfalt. Das heißt, deshalb sieht ja jeder Mensch anders aus. Das ist Gottes Prinzip. Das Prinzip der Industrie ist im Gegensatz dazu Uniformität. Alles muss gleich aussehen. Warum?
Damit man das Produkt wiedererkennt.
Damit man das Produkt wiedererkennt.
Der andere nichts verdient.
damit die Maschinen noch besser arbeiten können.
Und der Mensch auch.
Meinetwegen, du hast jetzt, es gibt ja selbst in der EU nicht, so lustige Sachen wie genaue Normen für die Krümmung der Bananen. Weil sonst, wenn die verpackt werden, wenn die transportiert werden, können die Apparate das nicht fassen. Das heißt, alles muss genormt werden, muss gleich sein. Und genau das bei der Gentechnologie auch. Man macht jetzt nicht 20 verschiedene Sorten, sondern eine Sorte und die muss sich durchsetzen. Denn jede Sorte kostet viel Geld und umso mehr sie sich durchsetzt, umso besser die Verarbeitung, umso besser die Qualität. Alles ist genau gleich. Jetzt natürlich die Frage, wollen wir denn alles gleich haben? Stellt euch mal vor, wir sehen jetzt alle gleich aus. Ich meine nicht nur, dass ich als Lehrer Probleme hätte, euch dann wieder zu erkennen und zu bewerten, sondern auch untereinander wäre das langweilig. Stellt mal vor, jetzt wollt ihr auf Partnerschaftssuche gehen und alle Frauen sehen gleich aus oder alle Männer. Wäre doch langweilig, oder? Aber natürlich, jetzt, das war jetzt mir etwas flapsig dabei, das Ganze hat nämlich noch ein viel tiefer gehendes Problem. Das ist nämlich da, wo wir Monokulturen haben, ihr kennt das vielleicht in der Biologie, ist nämlich die Anfälligkeit der Monokultur auch viel, viel größer, als wenn wir verschiedene Arten haben. Gott hat nämlich bewusst eine Vielfältigkeit geschaffen, weil die Vielfältigkeit sich gegenseitig korrigiert. Das ist das, was die Biologen heute schon lange wissen. Weil es einen großen Genpool gibt, ist die Gefahr für Missbräuche viel, viel kleiner. Was ist zum Beispiel, wenn Mann und Frau heiraten? Was wird generell verboten in der Bibel und auch außerhalb? Warum?
Weil nur dieselben Merkmale da
sind. Genau. Und wenn die zusammenkommen, ist die Gefahr, dass etwas schief geht, viel, viel größer, als wenn das fleißig gemischt wird. Was macht die Gentechnologie? Genau dasselbe, nämlich Inzucht. Sie macht eine enge Art und Gattung und da sehen wir schon, medizinisch ist das gar nicht sinnvoll, weil die Anfälligkeit viel, viel höher wird. Und man müsste nur in die Wissenschaftsgeschichte schauen, man merkt, das geht vollkommen daneben. Zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts hatte man in ganz Frankreich nur ganz wenige Arten von Weinstöcke. Dann gab es eine Laus, eine Weinlaus, die darauf gekommen ist, hat fast die ganze Ernte vernichtet. Und man wusste nicht, was man tun konnte. Was hat man getan? Glücklicherweise gab es in Kalifornien andere Weinstücke, da hat man die zurückgebracht. Deshalb der meiste heutige französische Wein ist eigentlich gar nicht französischer, sondern kalifornischer. Ja, ich meine, das ist ja egal, die wachsen ja in Frankreich, aber die Weinstücke sind nicht ursprünglich daher. Oder ihr wisst vielleicht auch, im 19. Jahrhundert gab es eine riesige Auswanderungswelle der Iren nach Amerika. Wisst ihr übrigens, warum die auch ausgewandert sind, viele? Genau. Und da war es eben so, man hat alles ein und dieselbe Art gehabt und die massenhaft angepflanzt und als der sich verbreitet hat, war plötzlich die ganze Erde hin. Und das ist ja nicht nur Einzelbeispiele, das ist massenhaft, sehen wir diese Beispiele, dass diese Monokulturen viel, viel anfälliger sind und dass dann die Gefahr, dass dann einmal eine ganze Ernte ausfällt, viel, viel größer ist. Das heißt, das Risiko, was wir uns dort einhandeln, ist eigentlich unabsehbar, was uns ebenfalls Vorsicht gebieten lassen sollte, nicht auf einige wenige Arten zu setzen. Noch ein anderes Problem. Die Gentechnologen, woher beziehen sie denn ihre neuen Erbeigenschaften? Die wollen eine neue Erbeigenschaft in eine Pflanze oder ein Tier reintun. Woher kommen die Erbeigenschaften denn?
Aus dem Vorhandenen.
Aha. Was machen aber die Gentechnologen in der Wirkung ihrer Arbeit?
Sie sortieren neu.
Was passiert dadurch? Also wir haben jetzt einen großen Genpool. Die Gentechnologen holen einzelne Eigenschaften raus. Jetzt setzen die sich durch mit ihren Produkten. Was ist das die Folge? Bitte?
Es gibt viel weniger.
Das heißt, die momentane gentechnologische Arbeit ist eine, die sehr, sehr kurzfristig denkt. Ich habe hier gesagt von Indien. Die freien Reisarten und Maisarten haben sich dort halbiert. Jetzt hat man im Augenblick ein paar Probleme gelöst. Es werden aber immer neue Probleme kommen, weil das ist ja immer so in der Geschichte. Es kommen neue Schädlinge, neue Pilze und so weiter. Woher will man denn jetzt noch die Informationen holen, wie man diese jetzt gezüchteten Pflanzenresistenz machen kann? Bisher holt man sie auf den großen Genpool. Wenn es den großen Genpool aber nicht gibt, weil gerade die Gentechnologie ihn verkleinert hat, woher dann? Ja, nirgends mehr. Das heißt, die Gentechnologie sägt sozusagen gerade an dem Ast, auf dem sie selbst sitzt. Und da merken wir auch, hier ist ein großes Problem.
Ja, da sieht man, dass man die Prophetie, die Endzeitprophetie, gerade was Hungersnöte angeht, eigentlich, das ist genau das.
Das könnte genau so funktionieren, dass das passiert, ja. Und hier sehen wir wiederum, das sollte uns Kritik üben lassen. Nicht das Einzelne, aber dass die Vielfalt erhalten bleiben muss. Nur natürlich, das Pharmaunternehmen ist nicht daran interessiert. Das will so viel wie möglich verkaufen. Und denen ist egal, wenn alles eine Sorte durch ist, ist ihnen auch egal. Weil ihnen ist momentan ist der Umsatz wichtig. Was mein Nachfolger in 20 Jahren macht, das ist mir doch egal. Und da merken wir diese Kurzfristigkeit. Da muss Protest eingehoben werden. Und zwar, weil es nicht nur eine ethische Frage ist, sondern weil das mit allem mit Überleben von uns allen zusammenhängt. Und zwar, das sind jetzt gar nicht mal nur die bösen Bakterien, sondern es sind einfach diese Arten von Monokulturen, die nicht mehr ermöglichen, dass man hinterher überhaupt noch weiter züchten kann und verändern kann. Manche Pharmaunternehmen wachen so ein bisschen auf und stellen sich jetzt grüne Apotheken zusammen. Das heißt, die sammeln überall Gene ein von den Pflanzen, die gerade noch existieren. Die wollen dann aber ein Patent haben und wollen damit auch die gesamte Natur in ihren Besitz bringen. Das heißt, die Arten, die jetzt frei sind, die jeder züchten kann, wie er will, irgendwann sind die ausgestorben, weil die Gentechnologie selbst dafür sorgt. Und dann sagen sie, aha, aber wir haben im Labor noch ein paar übrig. Und die können wir jetzt wieder einpflanzen. Folge, dass die Verarmung noch weiter zunimmt. Denn das, was du jetzt frei züchten kannst, ist dann nur noch per Geld erhältlich. Und wenn du es nur noch per Geld bekommst, was macht ein Unternehmen normalerweise, wenn es eine Monopolstellung hat? Genau. Und wie ist das mit den Armen? Die bleiben auf der Strecke. Also hier merken wir, das ist also ein Kreislauf, wo wir merken, das ist ein Problem, das hängt nicht mit der Gentechnologie als Technik zusammen, sondern mit dem, wo ich gesagt habe, was der Mensch macht, in welche ökonomischen Mechanismen das eingeführt wird und so weiter. Jetzt natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Darüber hinaus, die Gentechnologie hat auch ein sehr primitives Bild von den Genen. Ich habe das ja mehrfach gesagt. Man hat so ein Gen, eine Wirkung. Ein Gen verändern wir, zack, das wirkt ja so, einschalten wir aus, dann kommt das bei raus. Die Gentechnologie zeigt uns aber die Ergebnisse, realen Ergebnisse, das funktioniert in den meisten Fällen gar nicht so. Meinetwegen, du stellst das Gen für Kahlheit aus. Nicht? Ich bin jetzt kahl und das ist meinetwegen ein rezessives und plötzlich fallen mir gleichzeitig die Zähne aus. Ja, weil eben ein Gen immer mehrere Eigenschaften, in den meisten Fällen mehrere Eigenschaften bewirkt. Und häufig ist es dann auch so, dass eine Eigenschaft von mehreren Genen abhängig ist. Dann schalte ich ein Gen aus und mir wachsen trotzdem noch keine Haare. Weil es noch andere Gene gibt, die damit zusammenhängen. Ja, zum Beispiel bei den Haaren, man sagt ja unter anderem, dass zum Beispiel die Produktion von männlichem Adrenalin und so weiter mit dazu beiträgt, dass Männer eher kahl werden als Frauen, als ein Faktor. Also jetzt müsste man mehrere Dinge verändern. Wenn aber plötzlich der Mann weniger Adrenalin hat und hat zu wenig, dann wachsen ihm plötzlich, könnten auch Brüste wachsen oder so. Dann habe ich plötzlich Haare, aber gleichzeitig auch eine Brust. Also ich will einfach bloß sagen, das soll ja keine Scherze sein, ich will einfach bloß sagen, man hat ja eine zu vereinfachte Sicht von der Natur, so wie im Baukastensystem, ein Schalter und dann ist es so, das entspricht nicht der Realität und deshalb muss man umso vorsichtiger sein, welche Schalter man ein- und ausschaltet, weil eben die Reaktionen noch viel zu wenig bekannt sind dabei. Dann natürlich die Tötung des Menschen als Begleiterscheinung, In-vitro-Fertilisation und so oder auch embryonale Stammzellen, die können wir so nicht gut heißen. Tschüss. Dann die Patentierung des Lebens, würde ich ebenfalls sagen, das ist vollkommen ungeistlich, denn wer hat ein Anrecht meinetwegen, jetzt hast du ein Buch, wer hat das Anrecht, das Patent, also das Copyright auf das Buch? Aha. Wer hat jetzt das Copyright auf die Gene? Das ist momentan die Rechtsprechung. Wir müssen aber in der Logik sagen, hat derjenige das denn erfunden? Aha. Sonst müssten wir auch sagen, ich nehme jetzt ein Buch, irgendein Buch, ich verstehe das Buch, also habe ich jetzt das Copyright für das Buch. Genauso ist es ja. Der Gentechnologe sagt, er liest das durch, die Gene, er versteht sie, jetzt gehören sie ihm. Hier ist auch eine vollkommen falsche Vorstellung des Copyrights, denn hier müssen wir sagen, das sollte ja im Kern sein, das Erbgut kommt von Gott und gehört Gott, das kann man nicht privatisieren oder verkaufen. Also dass hier das, was Gott geschaffen hat, so ökonomisiert wird. Und zwar nicht nur in dem einzelnen Baum, den man verkauft, wo man noch diskutieren könnte, sondern hier in der Ursubstanz, in der Information, die dahinter steht. Das ist ein Problem. Was ja irgendwann auch dazu führen wird, dann hast du vielleicht dein Kind, hat hier so einen kleinen Aufkleber, Copyright by Microsoft, weil vielleicht irgendein Gen von Microsoft in dem Körper des Kindes ist. Ja, wenn man das Gen nicht verändert, ist das ja gerade das Problem. Noch ein Problem ist, es führt, ich habe gesagt, zu einer Verarmung des Südens, der jetzt arm ist. Ich habe auch gesagt, aus welchen Gründen. Nächstes Problem ist, wer kontrolliert die Gentechnologie im Moment? Ja, es gibt aber auch Institute. Zum Beispiel gibt es ja den Ethikrat, nicht? Ethikrat für den Bundesdeutschen Bundestag. Wer sitzt denn da drin? Bitte? Genau. Oder die Genforscher selbst. Warum? Weil sie Spezialisten sind. Ist aber der Genforscher ein objektiver Ratgeber über die Gefahren und Ziele der Gentechnologie? Das wäre ja genauso, als wenn du einen Atomkraftwerkbetreiber fragst, ob Atomkraftwerke gefährlich sind. Was wird er dir sagen? Alles in Ordnung, aber alles nur Kontrolle. Und was wird ein Gentechniker sagen, wenn du ihn fragst, ist Gentechnologie gut oder nicht? Der davon lebt und forscht? Ja, genau. Und da merken wir, hier ist auch ein Grundproblem in dem System. Man müsste viel mehr Leute, die auch die sachfremd sind, zur Beurteilung heranziehen. Die können nicht die Einzelheiten bestimmen, also welche Methode wählst du am besten. Aber für die ethischen Grenzen, die ja wichtig sind für das Forschen und die ja noch viel entscheidender sind als nur allein das, die Herstellung des Werkzeugs, dafür sind häufig viel eher Leute geeignet, die nicht eigene ökonomische Interessen verfolgen, wenn sie da drin sitzen. Also auch hier merken wir, das ist etwas, auf das wir achten sollten. Und hier müssen wir Kritik üben an diesen Punkten. Wie gesagt, wenn wir pauschal sagen, die ist unbiblisch, da glaube ich, kriegen wir keinen grünen Apfel, da können wir nicht weiter. Aber an diesen konkreten Punkten, und ich habe hier erstmal biblische genannt, und jetzt nenne ich welche, die sind auch für jeden Nichtgläubigen einsichtig. Also ich habe noch ein paar Punkte. Aber es ist zu spät schon, ja. Ich erwarte euch heute Abend ja alle weiter. Wir werden heute Abend auch noch über die Stammzellenforschung sprechen. Die ist ja ein besonderer Aspekt der Gentechnologie. Die hat ja auch mit Gentechnologie zu tun. Und wir werden auch noch einen Abschluss machen für diese Sache mit der Gentechnologie. Ausführlicher seht ihr ja manche Sachen auch in meinem Buch. Nicht? Da ist ja das Kapitel auch mit drin, dieses Kapitel. Die Stammzellenforschung wird ja im nächsten Buch dann mit drin sein. Heute Nachmittag. Genau, Studiennachmittag. Jetzt ist die Frage, machen wir lieber heute Studiennachmittag oder morgen? Ja gut, morgen habt ihr nichts mehr zu studieren vielleicht, nicht? Ja, jetzt ist die Frage, nämlich wann lade ich euch